Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter Psychotriffcoach hören und sehen, sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
Und zu guter Letzt noch eine kurze, aber wichtige Info für euch. Eigentlich gibt's uns ja alle 2 Wochen zu hören, aber weil ich nun in Elternzeit gehe, werden Kurt und ich es für eine vorübergehende Zeit leider nur noch alle 3 Wochen vors Mikro schaffen. Wir hoffen hier auf euer Verständnis und wenn ihr uns trotzdem weiterhin euer Ohr schenkt. So, nun aber genug der langen Vorrede, los geht's.
Yeah.
Schönen guten Abend, alle Mann. Schönen guten Abend, Bruderherz.
Ja. Hi.
Bei uns ist Abend. Hi.
Genau.
Und wir starten mit einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Heute ein ganz, ganz spannendes Thema, das auch bei Kurt eigentlich mehr zu Hause ist. Vielleicht willst du mal ganz kurz noch mal kurz drauf eingehen?
Gerne, weil das Thema, was wir heute haben, ich würde sagen, das ist ein Thema, das sollte aus meiner Sicht jeden interessieren oder, also klar, ist ein Psychotherapeut, das sagt, ne? Aber ich würde sagen, die Dynamiken, die wir heute hier erläutern, die, also ich bin davon überzeugt, dass die jeder kennt.
Also, ganz bestimmt.
Ich werde deutlich, wir reden von Täter-Opfer-Dynamiken.
Und die sind ja eigentlich fast wenn ich es als Coach nochmal so ein bisschen vielleicht sagen darf, wahrscheinlich sehr systemisch relevant, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich das persönlich auch ein super spannendes Thema und fühle mich da jetzt quasi selber auch so ein bisschen auf dem Fortbildungsstuhl.
Ja klar, okay. Also erstmal sollte man wissen, wer da mehr zu wissen will, die ganze Literatur, die wir hier jetzt von Fachinformationen her weitergeben, die ist von Professor Franz Rupert, den ich ja sehr schätze, bei dem habe ich die Ausbildung zum Traumatherapeuten gemacht und ich halte ihn für wirklich also außergewöhnlich gut. Also das muss ich so formulieren, klar sagt man es wahrscheinlich immer von seinem Lehrtherapeuten, ne? Also wo man dann auch die Ausbildung gemacht hat. Bei der Gilla Ring habe ich ja danach die Ausbildung gemacht, das war nochmal ein ganz anderer zusätzlicher Fokus bei Professor Dr. Franz Rupert, wo wir uns heute darauf fokussieren, ist es vor allen Dingen die Theorie der Täter-Opfer-Dynamik, die er immer weiterentwickelt hat. So die wichtigsten Grundlagen werden wir hier mitvermitteln. Wer, wie gesagt, es weiter vertiefen will, dem würde ich auf jeden Fall seine Literatur ans Herz legen. Genau, man kann es auch im Internet finden, auf seiner Homepage. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu. Ja, also wir müssen uns erstmal klar machen, was ist das überhaupt? Ne, das ist so meine Meinung. Ich würde sagen, am Anfang sollten wir uns erstmal klar machen, was ist überhaupt ein Täter, was ist ein Opfer. Jeder wird dazu was wissen. Ja, also ich meine, allein Opfer kennt man vielleicht so, ne, von Jugendlichen, ey, du Opfer. Ja, solche Sachen halt, das werden wir heute ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet. Ja, also und zwar müsste man in 4 verschiedene Kategorien unterteilen. Und zwar einmal auf der Opferseite gibt's einmal den Bereich des Opferseins und der Opferhaltung. Also spätestens am Ende des Videos kann jeder was damit anfangen und sagt, ja, das kenne ich ja von mir, deshalb habe ich mich so verhalten und so weiter. Oder deshalb hat dann die Person XY so reagiert oder so. Ne? Das wird, glaube ich, klarer werden. Also da kann ich jetzt schon sagen, da werdet ihr auf jeden Fall deutlich was mit anfangen können. Und bei der auf der Täterseite haben wir auch die Unterscheidung in Täter sein. Also was heißt es, ein Täter zu sein? Ich glaube, das ist etwas, da sind wir alle ganz schnell d'accord und werden sagen, jo, klar, auf jeden Fall, ne, logisch. Fühlt sich wahrscheinlich jeder wie so ein Richter fühlen oder so. Und dann gibt's noch den Bereich der Täterhaltung. Und die Täterhaltung, das ist eine spannende Sache, weil da werden sich wahrscheinlich die Hörer an bestimmten Stellen vielleicht fragen, ach so, das heißt also, da war ich also auch Täter oder da war ich Täter an mir selber oder vielleicht auch an anderen Person oder so. Also es wird auf jeden Fall, das kann ich damit also deutlich machen, auf jeden Fall klarer werden. Und zwar sollten wir uns erstmal ganz am Anfang klar machen, was ist überhaupt ein Opfer? Ein Opfer ist immer dann eine Person, ja, wenn sie einen schweren Schaden erlitten hat. So muss man sich das klar machen. Und zwar, das ist interessant, der Begriff Trauma wird nämlich in der Regel eher mit dem Körper assoziiert. Weißt du? Also musst dir vorstellen, Schwesterherz, Trauma, gibt's auch Traumaambulanzen, ja, und so, also es ist meistens eine Körperambulanz dann, also gerade in Krankenhäusern, ne, so Schockraum und sowas alles, ne, das ist immer dann, wenn einer einen Autounfall hatte oder so, man muss sofort am Körper was machen, aber hier ist jetzt auch mit die Psyche gemeint und ich bin der gleichen Auffassung wie der Professor Dr. Franz Rupert, dass Körper und Psyche nicht getrennt werden können, es ist unabdingbar, es ist eine Einheit, ja, so muss man es tatsächlich sagen. Und auf der Täterseite muss man das so sehen, wenn man es, man wird dann als Täter bezeichnet, und das ist jetzt vielleicht für nicht für alle sofort klar, wenn man zwar, das wird jetzt jeder sagen, ja, der erste Teil, nämlich wenn ich einem anderen Menschen Schaden zufüge. Da wird man sagen, ja, logisch, ne, deswegen Täter, Tat, Täter, ne? Ja, aber man ist auch Täter, wenn man eine notwendige Handlung, ja, unterlässt. Also wenn ich mich zum Beispiel sehe, jemand braucht Hilfe und ich helfe dem nicht, der Person, ja, die bekommt keine Hilfe von mir, dann bin ich an der Stelle auch Täter, weil ich da an der Stelle nicht geholfen habe. Das muss man sich auch klar machen. Das ist also so, definiert man Täter nämlich an der Stelle mit. Also diese beiden Bereiche, ne? Genau. Gut, was müssen wir noch wissen? Also zum einen muss man halt wissen, dass es Reaktionen gibt. Jeder reagiert anders auf, wenn Täter und Opfer aufeinandertreffen. Ja, man kann aber auf jeden Fall machen, es ist ein außergewöhnlicher Zustand. Und im Grunde genommen, das sollte man sich nochmal klar machen, beide Seiten werden traumatisiert. Beide Seiten, nicht nur das Opfer, auch der Täter durch die Tat. Auch wenn er das nicht wahrhaben will oder anders darauf reagiert, aber beide Seiten werden traumatisiert.
Finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, das muss ich nochmal so betonen. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist, aber es ist tatsächlich so nochmal wichtig zu betonen. Ne? Dann halt als, muss man auch klar werden, die Reaktionen auf das, ich nenne das mal diese traumatische Situation, ja, sind wirklich unterschiedlich. Also nehmen wir mal ein Beispiel Autounfall, ja, da kann man zum Beispiel, es kann sein, dass man irgendwie aus dem Auto steigt gerade und dann sagt so, ich gehe jetzt einkaufen. Und man denkt sich so, hä, wie kann das denn jetzt, ne? Ja, das ist so wie so, man spaltet diesen Teil von mir, den spalte ich dann von mir ab und dann versuche ich irgendwie in so eine andere plausible Handlung zu gehen, die ich vielleicht gerade noch vorhatte, ja. Und das kann auch sein, dass ich total erstarre, dass ich wirklich wie so, kann mich nicht mehr bewegen, ja, ich friere vielleicht auch ein, also auch emotional so, ich kann nicht mehr körperlich als auch und auch emotional, ich bin dann wie fest, ja, in dem Moment, so als wenn ich gerade gar nicht mehr, vielleicht auch bis zur Atmung, ja, total flach, einfach nur noch funktioniere.
Und dann, ist das dieser Schockzustand, Cord? Kann man da von diesem Schockzustand sprechen im Grunde genommen, dass man irgendwie einen Weg findet, quasi das überhaupt zu ertragen?
Ja. Ja, ne, das ist auch, gibt's auch auf einer körperlichen Ebene übrigens, ne, das ist das, dass zum Beispiel, ich bin jetzt Psychologe, ich kann das jetzt nicht als Chirurg oder Mediziner, als Arzt nochmal genau definieren, ne, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sowas ist wie, man trennt sich einen Arm ab oder so, ja, also durch einen Unfall oder was, ne, also so ein Arbeitsunfall und so, und dann habe ich nicht sofort den Schmerz. Das ist, der kommt erst ein bisschen später, ja, so. Ne? Also ich will jetzt nicht so sehr auf die körperlichen Phänomene dabei eingehen, aber das ist auch so etwas, das ist auch wie so ein Schockzustand, der auch körperlich bedingt ist da, ne. Dann dissoziieren, ich kann auch dissoziieren, das heißt, ich spalte mich komplett ab vom Bewusstsein her. Ja, das ist sowas, das kennen vielleicht die meisten, die Horrorfilme gucken dann, ne, also die Horrorfilmgucker, dass dann die Personen entweder so wippend in der Ecke sitzen oder so, ja, also sie sind so wirklich wie weg, also wie in einem anderen Zustand. Ja, sind auch irgendwie mit den Schwarz vor Augen oder die können sich wie so ein Blackout, können sich nicht mehr erinnern, was gerade war, ja, sind nicht mehr richtig ansprechbar und so. Das ist, ich vergleiche das immer gerne wie so ein Schutzmechanismus der Person, die, wie beim Computer, wenn der nämlich zum Beispiel zu heiß wird, dann geht der ja auch aus, Ne, und dann könnte man denken, oh, kaputt. Ne, aber der ist nicht kaputt, der ist einfach nur zu heiß und dann schützt der Computer sich, indem er nämlich sich runterfährt. Ja, und damit er nicht noch heißer wird und dann kaputt geht. Und so ist es bei uns mit der Psyche auch. Ne? Kinder können zum Beispiel Synkopen kriegen, das heißt, denen wird schwarz vor Augen, wird schwindelig, die fallen dann um. So, ja, kann dann sein. Ne, Erwachsene haben das eher seltener, kann aber auch sein. Ne, aber die reagieren dann halt mit dissoziativen Zuständen und Dissoziation heißt übersetzt Abspaltung. Ne?
Gott, da muss ich mal eben kurz fragen. Man sieht ja auch häufig, dass in so ganz schlimmen Momenten die Leute sich übergeben, ne? Mhm.
Genau, das ist auch eine Reaktion.
Was hat denn, was ist es auch so eine Art Dissoziation oder ist es, oder ist es einfach nur, wenn man so überfordert ist oder was, warum geht's in die Übelkeit oder in die warum übergibt man sich? Kannst du das erklären?
Ja, ich kann es psychisch erklären. Also ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt einen Arzt hier hätten, ja, der sich mit Traumasituationen gut auskennt, der würde wahrscheinlich sagen, es ist auch körperliche, sagen wir mal, vielleicht im Hirnstoffwechsel, ja, auf irgendwelche, oder auch im Körper generell, durch die ganzen Neurotransmitter, die ausgestoßen werden, ja, oder jetzt ins Blut wandern oder so, dass dadurch auch so eine Übelkeit nochmal zusätzlich erhöht wird, ne, durch diese Aufregung oder dergleichen. Ne. Da bin ich jetzt leider Laie, aber ich kann es auf jeden Fall psychisch gut genug erklären. Und zwar ist das so ein Phänomen, dass die meisten, ich kenne das von mir selber auch, wenn ich zum Beispiel im therapeutischen Setting bin und jemand beschreibt gerade einen Missbrauch, ja, also wo jemand missbraucht wird oder so, dann spüre ich das sofort durch Übelkeit. Dann wird mir übel. Das kennt man nämlich auch umgangssprachlich, dass man sagt, boah, es wird mir schlecht, ja, wenn da immer jemand drüber redet. Ne? Das kann ein Mechanismus sein, der sehr stark dann bei der Person ist, der bis zur Übelkeit auch dann wahrscheinlich führt. Oder auch wenn wir was sehen, was wir nicht richtig verarbeiten können, das ist ja auch symbolisch, allein auf einer psychischen Ebene, ich will das loswerden. Das ist wie etwas so, boah, ich halte das nicht aus. Ja, also allein so kann man das schon ganz gut, glaube ich, erklären, also was die psychische Ebene betrifft. Ne? Und man versucht, das muss man sich nochmal klar machen, wenn man sich jetzt fragt, warum reagiert der Körper so? Ja, das ist deswegen so, weil man versucht, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das ist tatsächlich so. Es ist so ein Mechanismus, weil man sich denkt, so stopp, ne? Notfallprogramm hier, weil ne? Nicht, dass das nachher alles noch schlimmer wird und so weiter. Das ist wie ein Schutzmechanismus. So muss man sich das vorstellen. Ne? Und Franz Rupert hat das auch mal ganz gut an seiner Erklärung für die Psyche dargestellt. Und zwar muss man sich vorstellen, jetzt um es sehr plakativ zu halten, wenn man, auf die Welt kommt, ja, oder es kann auch während der Schwangerschaft schon passieren, aber ich halte es jetzt mal für die Plausibilität erstmal ab Geburt, ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, es war alles super vorher, überspitzt formuliert, ja, das ist nicht immer so, aber ich halte es jetzt plakativ und komme dann halt gesund zur Welt, dann habe ich ein gesundes Ich. So ein Smiley, ja, ich bin ein Smiley, der immer so lächelt. Und dann gibt's die Situation X, wo das Trauma beginnt. Nehmen wir mal das Beispiel, Vater schlägt ein, ja, in dem Moment. So, dann gibt's den Teil in mir, also erstmal gibt's den gesunden Ich von vorher. Und dann gibt's in der Situation, wo ich geschlagen werde, den Teil, der das spürt, der spaltet sich quasi von dem gesunden Ich ab, wird dann also zu einem neuen Teil, dieser Identitätsteil, der das gerade gespürt hat, der sagt, aua. Ja, das ist der traumatisierte Anteil. Und parallel zum traumatisierten Anteil wird automatisch noch ein weiterer Teil geboren, wenn man so will, oder wird gebildet. Und das ist der Überlebensanteil. Der Überlebensanteil ist der neben dem, dass ich gerade sage, aua, ja, oder merke, spüre, aua, ja, der dann sagt, so, was ist denn hier falsch gelaufen? Was habe ich denn hier falsch gemacht? Hätte ich vielleicht jetzt so reagieren müssen, so, vielleicht bin ich nächstes Mal leiser, damit ich nicht geschlagen werde oder was auch immer jetzt der Grund dafür war. Also der versucht, Erklärungsmodelle zu finden, damit das sich nicht wiederholt. Und damit schiebt er sich quasi vor diesem traumatisierten Anteil und will den damit, wenn man so will, schützen. Ja, das Problem ist nur bei Trauma, dass der genau das Gegenteil erreicht. Der sorgt zwar situativ dafür, dass vielleicht dann das nicht mehr so gespürt wird und vielleicht dadurch meine Existenz gesichert wird, aber er sorgt leider auch dafür, dass ich das nicht mehr fühle, nicht mehr spüre und auch nicht mehr so schnell zulasse und schiebt sich quasi automatisch dann in dem Folgeleben, also seit dem Trauma, ab dem Traumazeitpunkt, ja, wird er so sensibel, dass dieser Überlebensanteil immer sofort einspringt, bevor was passieren könnte, ja, also versucht er schon wegzunehmen im Vorfeld und damit halt schafft er quasi eine immer wieder, dass es so aufrechterhalten wird, dass es immer wieder kommen kann, ja, wie so ein quasi, ich mache das immer gern symbolisch daran fest, wie so ein, kennt man vielleicht von so einer Geschichte mit dem Löwen oder von Kindern, die dann halt so einen Splitter im Finger haben, ne, dann sagt man, oh, den müssen wir jetzt rausziehen, dann ist alles gut. Ne? Und das Kind sagt, nee, um Gottes Willen, nein, da kommst du nicht dran. Ja, so. Und damit bleibt der Arm immer da drin und tut halt immer weh. Ja, während man dann sagen würde, nee, komm, wir nehmen den jetzt mal raus, dann ist gut, ja. So muss man sich das ganz gut vorstellen. Das ist sehr plakativ vereinfacht. Es ist schon komplexer, aber das Prinzip ist damit logisch erklärt worden, ne? Wo, wie ich das finde ich ganz gut, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar ist für andere, ne? Ja, wenn der Splitter raus ist, dann ist gut, dann kann man heilen und fertig, überspitzt formuliert. Aber so bleibt es halt immer präsent und so ist es halt immer ein Problem. Immer wenn dann Richtung Finger geht, sagt man, oh, ja, und damit bleibt es halt immer aufrechterhalten.
Ja, und spannend finde ich ja auch an dieser Splitter-Theorie, man vergisst ja irgendwann den Splitter.
Ja, genau.
Aber das ist ja, glaube ich, auch so das Problem dann mit diesen traumatisierten Anteilen. Und die kommen ja immer nur in so bestimmten Momenten dann halt auch oder in entscheidenden Phasen ja doch auch durch, aber so unbewusst, ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal das, wo...
Ja, also ich meine, jetzt würde man sagen,
auch so
ja...
interessant macht.
Genau, jetzt würde man natürlich sagen, Splitter wächst irgendwann raus, ja. So ist bei Trauma halt nicht. Ne, da würde die Metapher auch nicht mehr ganz passen, aber es ist so, dass halt der Splitter, immer der Zustand, dass der Splitter drin ist, zu sehen ist, ja, halt immer zeigt, ich vergesse den, aber immer dann, wenn was in dem Bereich geht, wo ich diese Verletzung habe am Finger oder so, dann merke ich das sofort wieder. Selbst wenn ich es vergessen habe, das ist sofort klar. Und dann zack, kommt sofort die Reaktionsmuster wieder. Oh, Schutz und ne, dergleichen.
Ja, spannend. So. Also Bilder, glaube ich, sind da immer ganz hilfreich.
Ja,
ne? Das kann man immer ganz
auch.
Gut veranschaulichen.
Finde ich auch. Ne? Ja, lass uns mal schauen, welche die Opfer sein, Opferhaltungsbereiche. Ja, also erstmal jetzt nochmal kurz ganz genau. Also Opfer sein, muss man sich erstmal klar werden. Das hat der Franz Rupert echt gut unterschieden. Ne? Beim Opfer sein, also erstmal, ein Opfer hat wirklich eine Traumatisierung, Schädigung erlebt. Das formuliere ich absichtlich nochmal so, weil viele das ja verdrängen oder vermeiden, ne, oder sich unsicher sind. Nee, der Mensch hat das erlebt. Punkt. Dann, er hat es auch wichtig, das ist ein Fakt, ja, er hat es überlebt. Das heißt, man hat es entweder verdrängt, abgespalten, was auch immer, aber man hat es überlebt. Überleben ist nicht leben. Man hat es überlebt. Dann sein, das Opfer sein ist nicht verarbeitet. Es ist ja, wie gesagt, verdrängt, abgespalten und so weiter. Deswegen ist es halt auch immer wieder psychisch existent, wie an dem Finger, mit dem Beispiel mit dem Finger, ne? Und damit es auch weiterhin so sagen wir mal so bleibt, dass man überlebt, werden diese Trauma-Überlebensstrategien aktiviert. Die werden notwendig. Und dann rutscht man automatisch in eine Opferhaltung oder halt eventuell, je nachdem, wie es auf der Täterebene noch passiert, das gucken wir uns gleich an. Aber jetzt gehen wir direkt
Kurt,
mal.
Ja? Ich würde gerne kurz einhaken, weil du natürlich auch, du bist ja sehr am Thema drin. Deswegen, also erstmal würde ich an der Stelle gerne den Hörern nochmal mit auf den Weg geben, dass natürlich Trauma als Begriff nochmal ganz gut in der Folge natürlich dann im Gesamten erklärt wird, die wir mit Professor Dr. Franz Rupert halt auch aufgenommen haben. Also wenn man da nochmal irgendwie dieses Vorwissen irgendwie mit reinnehmen will,
ja,
sollte man sich die Folge auf jeden Fall anhören. Also was ist überhaupt ein Trauma? Wann passiert ein Trauma? Aber trotzdem, Kurt, für die Hörer, die jetzt, sag ich mal, nicht die Gelegenheit haben oder jetzt auch gerne an der Stelle nochmal eine ganz kurze Erläuterung dazu haben wollen,
ja,
kannst du das mal ganz kurz auf den Punkt bringen?
Auf jeden Fall. Also Trauma ist erstmal von der Definition her, wenn wir das jetzt als Diagnose nehmen, ja, so um das mal zu sagen, ne, ist das immer dann der Fall, oder es ist auch unabhängig von Diagnose, ist erstmal die Beschreibung dafür, ne, ist immer dann der Fall, wenn ich eine lebensbedrohliche Situation habe. Wenn ich entweder die selber erlebe oder wenn jemand anders die erlebt und ich bin Zeuge, krieg das mit, ja, dann kann das wenn ich was eine Bedrohung sehe, eine Lebensbedrohung, und das muss nicht nur auf einer körperlichen Ebene sein, es kann auf einer physischen, psychischen Ebene sein, ne, in Form von zum Beispiel, wenn die Eltern sich trennen, kann das für mich auch so sein, ne, weil dann ist die Welt zerstört, wie ich sie kannte, ist wie ein Krieg, ja, wie Bombe explodiert, die Stadt ist weg, muss woanders hinziehen. Ne? Für die jetzt die Trennungssituation nicht nachvollziehen können oder so, was ich damit meine, ne? Wie traumatisch das werden kann, weil fürs Kind kann das so sein. Oder halt, wenn ich das halt beobachte. Ne? Also das heißt, Kinder können auch zum Beispiel durch Horrorfilme traumatisiert werden. Also so muss man es tatsächlich sagen, habe ich ja schon mal erlebt. Ne? Also weil die können das nicht unterscheiden, was ist real und was nicht real.
Wahnsinn,
das heißt, wenn die das beobachten. Oder ich meine, für die Erwachsenen, die jetzt, ich mache ein anderes Beispiel. Wenn man an eine Straßen, wie zum Beispiel Love Parade oder so, man ist dabei. Man sieht, wie was passiert, ne? Was ganz Schlimmes oder so. Ne? Vielleicht bin ich auch selber noch bedroht, weil ich in der Menge stehe oder so. Ne? Genau. Also wenn übrigens Leute, die Folge hören, getriggert werden, ne? Also merken, boah, ich komme damit nicht klar oder ich bin nicht voll drin, weggeflasht oder so, ne? Ich würde euch auch empfehlen an der Stelle, holt euch Hilfe, holt euch Rat, ne? Gerade wenn ihr bestimmte Dinge jetzt für euch sensibilisiert werden oder so, ne? Das ist ein gutes Zeichen in der Hinsicht, dass ihr merkt, es bewegt sich was bei euch, ne? Man kann euch eventuell da auch dann, nicht eventuell, man kann euch auf jeden Fall unterstützen. Wenn ihr selber keine aktive Hilfe habt, dann würde ich gucken, dass ihr ruhig zeitnah sonst mit jemandem einfach mal spricht und das dann dadurch besser eingeschätzt wird, ne? Und in der Not kann man auch Telefonseelsorge oder ähnliches, wenn es jetzt mal nachts ist oder so und ihr hört die Folge, könnt ihr auch da sonst nochmal Hilfe euch holen, ne? Wenn ihr da denkt, ihr braucht das jetzt gerade ganz dringend oder so, ne? Und im Zweifel, im allerletzten Notfall, also sonst natürlich auch immer zur Klinik, ne? Mit Klinik Kontakt aufnehmen. Also wenn gar nichts mehr geht, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Gut, kommen wir da zurück, würde ich vorschlagen. Ich glaube, ja. Das ist jetzt klar. Also die Symptome übrigens von Trauma sind unterschiedlich, ne? Ich würde sagen, das war da nochmal, wenn wir eh in die Folge machen, wie ich arbeite als Traumatherapeut, gehe ich nochmal sehr darauf ein, ne? Aber ich nenne euch nur kurz Stichworte dazu. Man kann wirklich darauf reagieren mit Konzentrationsprobleme, Ein- und Durchschlafprobleme. Ne? Ich kann zum Beispiel Appetit, es hört sich schon fast an, wenn es was Depressives hat. Ja, es sind auch depressive Dinge, weil ich fühle mich hilflos, ich fühle mich dem ausgeliefert, ich fühle mich ohnmächtig, ich kann nichts dagegen machen. Das sind Symptome. Weitere klare Zeichen von Trauma sind zum Beispiel eine erhöhte Vigilanz, das heißt eine erhöhte Erregbarkeit, Sensibilität. Ich gehe in einen fremden Raum und merke auf einmal, es überfordert mich alles. Ne? Die ganzen Sachen, die passieren. Ne? Ich bin vielleicht hellhöriger, wenn sich Dinge verändern und so weiter. Reagier vielleicht auch mit Angst, Panik. Und deswegen geht man eher, glaube ich, mit einer Panikattacke zum Therapeuten. Aber vielleicht steckt dahinter ja ein Trauma. Nämlich die Angst, dass was Schlimmes passieren könnte, weil ich vielleicht mal was sogar erlebt habe und kann das nicht mehr eins und eins damit dann zusammenkriegen. Ne? Das ist häufig ein Grund auch, der dahinter steckt. Ne? Nicht immer, aber häufig. Und ein weiteres Phänomen ist zum Beispiel dann die erhöhte Schreckhaftigkeit. Das kann auch sein. Muss nicht jeder haben, aber das wird halt auch häufig gesagt. Und bei Dissoziationen, das ist eigentlich schon ein relativ eindeutiges Zeichen, was in diese Richtung zu deuten sein kann oder was man auf jeden Fall mit in die engere Wahl nehmen sollte.
Die Sachen, die du da gerade aufgezählt hast, kurz, sind das Sachen oder Symptome, die kurz nach dem Trauma auftreten? Oder sind das Dinge, die auch nach Jahren, Jahrzehnten Genau. auftreten können.
Ja, ganz genau. Also wenn es sofort danach passiert, innerhalb nach einer Stunde, kann man sogar sagen, es ist eine akute Belastungsreaktion. Das ist auch eine Diagnose. Also zumindest wird so dann festgehalten. Ne? Man kann aber auch, also das nach einer längeren Zeit bekommen. Es gibt auch Leute, die spalten das so ab und kriegen das erst nach 30, 40 Jahren, wenn sie dann selber ein Kind haben und das Kind ist dann in dem Alter, wo man es selber früher erlebt hat. Und dann, es ist übrigens der Klassiker, dann kommen die dann in die Therapie, die Personen, ne? Weil die es nochmal dann erleben, ne? Oder irgendwann mal irgendwie ein Trigger, irgendein Auslöser. Ne? Hinzu kommt übrigens auch noch, das habe ich nicht gesagt, Albträume, wenn ich also an das Ding wieder erinnert werde, das habe ich noch nicht erwähnt. Ne? Also diese, man nennt das so Flashbacks, wenn man wieder erinnert wird an das, was da passiert ist, was ich da erlebt habe. Wenn das nochmal kommt, dann ist das nochmal auch ein ganz, ganz, ganz klares Zeichen. Dann werden die Dinge wirklich nochmal so nacherlebt. Wenn ich einen Autounfall habe, dann kann das sein, dass ich plötzlich Rauch habe in der Nase, dass ich zum Beispiel nochmal Alarm höre. Oder wenn ich zum Beispiel dann den Tatort sehe und höre dann da einen Krankenwagen, werde ich vielleicht nochmal geflasht oder sitze dann da auf der Couch, so wie ich damals in der Traumasituation war. Das gibt es. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann denke ich mir so, oh Gott, was ist denn da damals passiert? Oder ich bin dann wieder eingefroren, habe die gleichen Symptome, wie ich die vorher hatte, früher in der Situation. Also das kann alles passieren. Das kann alles dann damit, nochmal aktiviert werden. So würde man jetzt die Symptome im Bereich Trauma nochmal genau auf den Punkt bringen. Und es gibt noch eine weitere Diagnose, die muss man davon abgrenzen, die Anpassungsstörung. Das ist die, die ich eher in der Praxis sehe. Das ist so, wenn ich dann zum Beispiel sehr belastet bin, aber noch nicht unbedingt mein Leben bedroht sein muss. Weißt du, so wenn zum Beispiel, sag mal, kritische Dinge passieren im Alltag, ne, leider, wie zum Beispiel ein Jobverlust oder so, ne? Oder keine Ahnung, oder ich ziehe um. Ja, ist auch eine Ausnahmesituation, ne? Dann kann das sein, dass ich auf diese neue Situation so mit so einer Belastung reagiere, mit Sorgen, mit Ängsten und Unsicherheiten. Aber da würde man sagen, bei einer Anpassungsstörung würde man sagen, Moment, wenn die Belastung weg ist, die im Außen ist, dann würden auch die Symptome spätestens nach 6 Monaten geschätzt circa dann auch weg sein. Also es ist plus minus, muss nicht immer genau sein, aber dann würden die auf jeden Fall weniger werden. Die sind nämlich immer mit dem Ereignis verbunden, wenn man so will. Ne? Ja, somit haben wir jetzt so ein bisschen die Symptome und die ganzen Sachen so ein bisschen eingegrenzt, würde ich sagen. Oder hast du noch Fragen dazu?
Was ich eher noch häufig beobachte ist, ich bin jetzt natürlich keine Traumatherapeutin, aber ich glaube, würde das auch dazu zählen, so dieses unangebrachte Emotionen auf vielleicht Dinge, die gar nicht unbedingt solche Emotionen hervorrufen würden. Also, dass man für sich dann merkt, an der Stelle bin ich unglaublich verletzbar, ne, oder verletzlich. Und kann das halt auch ein Indiz dafür sein, Kurt?
Ja. Kann. Auf jeden Fall, ja, es ist möglich. Also ich habe eine erhöhte Sensitivität, sage ich mal dazu. Also ich sage das auch in meinen Klienten immer, auch in der Gruppentherapie, wenn was in Resonanz geht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Der macht dann darauf, der macht das doch deutlich. Also wenn ich zum Beispiel was erzähle, ich merke das in der Gruppentherapie häufig, wenn ich anfange, erstmal Trauma abzugrenzen von gesunden Dingen, also die einfach als Belastung auf uns Menschen alle einwirken, das sind die Entwicklungsaufgaben. Weißt du, wenn ich dann auf so Dinge eingehe, was dann so passieren kann durch die Entwicklungsaufgaben. Ne, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, wenn die anfangen zu laufen, dann laufen die erstmal vielleicht gegen den Tisch oder so, ja, und fallen dann hin oder was, ne, oder fallen einfach so hin, ne, und dann stehen die aber wieder auf. Die bleiben jetzt nicht sitzen und sagen so, ne, mache ich nichts mehr, ne, sondern die stehen ja wieder auf und laufen dann weiter, ne, aber das sind so Entwicklungsaufgaben. Und später, ich springe mal absichtlich ein bisschen weiter, so Pubertät, und dann sind auf einmal die Eltern total doof, ja, die passen sehr so dann, was die wollen, das will ich nicht mehr, wieso muss ich um 18 Uhr reingehen, ne? Die anderen dürfen schon länger aufbleiben und so, das ist dann schon ein Problem. Oder wenn dann zum Beispiel die Schulzeit vorbei ist, ne, das ist übrigens eines der häufigsten beiden Punkte, also so Ende Schulzeit, Anfang Berufsleben. Und dann nochmal kurz vor Rente. Also die beiden Lebensphasen. Das sind die, wo, sagen wir mal, mein ganzes Leben am maximalsten sich verändern wird. Ja, und natürlich in einer Trennungssituation. Aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Die Klassiker sind jetzt so Schule zu Ende, in den Job, ne, oder Studium. Und halt, wenn ich dann irgendwann in die Rente gehe. Da habe ich dann die höchsten Phasen, wo es kritisch werden kann, weil ich meine komplette oder einen Großteil meiner Identität verändere. Mein Umfeld geht weg, meine Freunde sind vielleicht nicht mehr dabei, ja, oder ne, Job, wenn ich mich nur über den Job definiere, dann falle ich vielleicht in ein Loch gefühlt, ne, so. Und das sind so für mich dann Ausnahmesituationen, ne. Oder auch wenn dann Menschen versterben, ja, Menschen versterben, klar, irgendwann, also die Entwicklungsaufgaben fangen im ersten Atemzug an, hören im letzten auf, ne, irgendwann wird auch mein Partner versterben oder ich versterbe oder, ne, meine Liebsten um mich herum. Das ist was ganz, ganz Menschliches. Das ist noch kein Brüderchen, Trauma.
Du stirbst nicht.
Ne? Also, nee.
Lass dir mal schön sein. Ne?
Aber weißt du, ich das meine, ja. Ich will sie damit nicht ablenken, aber auch bei dem Thema zu bleiben. Also es ist so, das ist erstmal noch kein Trauma. Dieses, also muss nicht Trauma sein. Das ist erstmal eine Entwicklungsaufgabe. Aber je nachdem, was ich erlebt habe oder nicht erlebt habe, bin ich davon schon gekennzeichnet. Und ich kann damit eventuell ein Problem haben oder ich sehe das als eine Herausforderung und sage, okay, daran muss ich wachsen und dann bin ich vielleicht erstmal eine Zeit lang belastet, aber lerne damit irgendwie umzugehen. Und andere bleiben dann da hängen, wie als wenn ein Teil der Identität so stecken bleibt in dieser Entwicklungsphase und kommt nicht mehr weiter, kommt da nicht mehr von weg. Dann habe ich Teile meiner Identität überall, vielleicht im Leben noch hängen die noch irgendwie und dann werde ich immer wieder getriggert, ne? Weißt du, deswegen kann sich das verzögern, kann ich das später erst nochmal bekommen oder so, ne? Oder der. Und man muss auch noch wissen, es kann in ähnlichen Situationen passieren. Wenn ich einen Autounfall hatte und fahre dann danach mit einem anderen Auto, klar, weil das Unfallauto wird in der Regel wahrscheinlich nicht mehr dann möglich sein, aber fahre dann vielleicht mit einem anderen Auto, dann kann ich mich genauso fühlen. Oder wenn ich an der Straße vorbeifahre. Oder wenn ich zum Beispiel als Kind missbraucht worden bin oder so, ja. Und dann habe ich einen Intimpartner, den ich liebe, den ich schätze. Und plötzlich kann ich die Nähe nicht zulassen. Kann das nicht richtig zulassen. Dann könnte ich ja denken, das liegt an dem Partner. Aber es muss nicht an dem Partner liegen. Das kann ja sein, dass ich einfach nur, weil es eine ähnliche Situation ist, eine andere Person, aber ähnliche Situation, dass ich dann da merke, ich komme da nicht in das Spüren. Ne? So, also es ist sehr komplex, muss man sagen, Trauma ist wirklich mega komplex. Ne? Und dann merke ich das in den Gruppen, wenn ich das dann erläutere, dass dann natürlich ein hoher emotionaler Anteil ist, weil die Leute, die in der Gruppe sind, da war ja schon klar, dass die da was haben, irgendwo. Also muss nicht immer unbedingt Missbrauch sein oder sonst was, ne? Jeder hat seine individuellen Themen da, aber, und dann geht das stark in Resonanz und das meine ich jetzt auch nochmal, jetzt komme ich wieder zurück, wenn die Hörer an der einen oder anderen Stelle was merken, alles gut, ne, das macht euch da wirklich keine Sorgen. Wenn ihr merkt, das geht zu stark bei euch in Resonanz, holt euch einfach sage ich absichtlich so, holt euch Hilfe. Ne, und wenn ihr keine habt, dann macht das erstmal über vielleicht Krisentelefon oder Telefonseelsorge und dann guckt man einfach weiter, was regional bei euch möglich ist. Aber ihr habt das Recht darauf. Und wenn man jetzt noch die Frage, die möchte ich noch beantworten, kann man Trauma heilen? Kann man da was machen? Das ist eine Frage, wie man es interpretiert. Ich sage ja, aber ich sage auch wie. Man kann Trauma nicht heilen, indem man denkt, ich werde nicht mehr daran denken. Das ist Quatsch. Das ist ein Teil meiner Identität. Alles, was ich erlebt habe, kann ich immer in meinem biografischen Gedächtnis abrufen. Bewusst oder auch nicht. Es gibt auch da Dinge, die kann ich nicht bewusst abrufen. Aber es ist ein Teil meiner Erfahrung. Wir sind das Produkt unserer Erfahrung und das ist da. Das ist so. Aber was kann man heilen? Und zwar die emotionale Interpretation, die Verknüpfung, eine emotionale Verknüpfung mit dem, was ich erlebt habe. Das kann ich verändern. Das geht. Aber das muss man sich vorstellen, nicht, dass es dann weg ist und nicht mehr vorhanden. Das ist dann eher wie eine Weggabelung. Ich kann dann, wenn ich vorher immer an einer Kreuzung zum Beispiel immer nur links abbiegen konnte, bisher gesehen, wie so eine Einbahnstraße nur in eine Richtung, und das war dann Trauma, Reaktion, dann lerne ich durch die Therapie, ich kann auch geradeaus, ich kann jetzt doch auch in die andere Richtung abbiegen und so weiter. Aber ganz wichtig, ich kann auch wieder zurück, ich kann auch wieder in das alte Muster zurückfallen. Das ist so ist unsere Psyche. Wir können das immer selber entscheiden. Das sind gute Nachrichten, aber es hat auch was mit einer Eigenverantwortung zu tun. Und deswegen haben wir ja auch schon schon mal deutlich gemacht, auch in der Folge Suizidalität, dass auch das Thema Daseinsberechtigung einen großen Anteil nimmt. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Das kann man dann in der Folge auch nochmal nachhören. Ne, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne, oder kann das da nochmal vertieft hören, warum manche Dinge vielleicht schwer sind nachzuvollziehen.
Ich finde, da gibt es ja auch noch ein super Buch zu. Das heißt ja Zurück in mein Ich, meine ich. Das ist wirklich super. Das ist vor allem nicht so sehr, ist nicht so komplex, geht auch nicht so unheimlich in die Tiefe, sondern versucht ja erstmal überhaupt Trauma so mit einfachen Worten zu beschreiben. Und ich glaube, ne, Kurt, du hast ja bestimmt auch noch ganz viele Literaturtipps an der Hand. Die werden wir auf jeden Fall dann nochmal auch zur Verfügung stellen.
Ja, definitiv. Genau. Ne? Aber das Basiswissen,
Wir kamen auch eigentlich, ich hatte dich vorhin unterbrochen, als du Opfer definiert hast, aber genau.
Wieder zurück, ja klar. Ne, aber ich kann jetzt schon sagen, Literatur vorwiegend, wer Fachwissen haben will, sollte da Professor Franz Rupert nehmen. Ne, nur das so mal als Info. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zu Tipps und so, gibt es nochmal extra
Infos. Ja, so ein
bisschen,
aber vielleicht können wir ja trotzdem so differenziert nochmal so ein paar Sachen zur Verfügung stellen.
Definitiv. Ne? Gut, dann zur Opferhaltung, weil das ist wichtig. Ne? Wir müssen, dann sind wir mit der Opferseite fertig erstmal, aber Opferhaltung, das ist insofern wichtig, weil das eine Opferhaltung kann sein, dass man das nämlich erstmal verleugnet, dass man Opfer war. Dass man sagt, ach, war ja gar nicht so schlimm oder nur andere auch erlebt oder so. Ne? Das ist so etwas, das ist dann schwer. Also schwer heißt, weil ich nehme diesen Teil ja gar nicht wahr. Da muss ich erstmal, zum Beispiel, wenn ich in der Therapie bin, muss ich erstmal mit der Person, wenn die mir den Auftrag gibt, dann erstmal das erarbeiten, dass sie ein Gefühl oder Kontakt dazu kriegt. Ne? Dann halt werden die Erinnerungen daran ja verdrängt vielleicht. Ne? Vielleicht kann ich mich gar nicht erinnern, was in meiner Kindheit war oder Jugend. Jugend schon. Also in der Regel sagt man so, wenn so, erinnerbar sind Dinge auch schon in den ersten drei Lebensjahren. Zwar nur vereinzelt, bruchstückhaft für bestimmte Personen, aber es ist möglich. Na, wenn man zum Beispiel dass er sich erst erinnern kann mit vielleicht weiterführende Schule, mit 12, 13, 14 Jahren oder so, das wäre jetzt ein Beispiel, ne? Dann vielleicht auch stark sein wollen, ne? Dass man so die eigene Schwäche verachtet, so, ne? Dass man sagt so, war doch nix. Ja, so in die Richtung, ne? Oder sich vielleicht auch selber schuldig fühlt. Dass man dann sagt, so, ne, so nach dem Motto, so, so wollte ich nicht. Oder was habe ich da gemacht? Ne? Wäre ich mal nicht in der Situation gewesen oder irgendwie so. Dann, oder auch, dass man vielleicht sagt, das ist eine gerechte Strafe, ne? Für das so, nach dem Motto, ja, war auch richtig so. Das habe ich auch dann da verdient. Ne? So. Also wenn ich geschlagen worden bin, habe ich das eigentlich immer verdient. So, da kann man das zum Beispiel auch rechtfertigen. Ne? Oder halt, dass man den Täter nicht als Täter wahrnimmt. Dass man auch noch nicht mal das Wort Täter in den Mund nimmt. Dass man sagt so, ja, mein Gott, da kann er jetzt auch nichts für, ne? Oder die Person nicht, ne? Oder sie kann da ja auch nichts für. Da hat er auch einen Stress. Oder hätte ich mal nicht angesprochen in dem Moment, ne? Da bin ich ja so emotional dran geknüpft. Wenn es mein Vater oder meine Mutter oder mein Ehemann, meine Ehefrau ist oder so, ne? Dann habe ich ein Problem in dem Moment, weil bin ich emotional irgendwie gebunden daran, ne? Und wenn ich mich vielleicht dann auch noch so identifiziere mit dem Täter, da ich dann sage so, ja, ich hätte ihn vielleicht auch nicht provozieren können, ne? Oder ne, wenn dann die Täter zum Beispiel sagen, boah, nerv mich doch nicht, dass man sagt so, ja, stimmt, ja, man hätte ich auch nicht tun sollen oder so, ne? Oder man nimmt den Täter vielleicht sogar einen Schutz nach dem Motto, er hat ja selber auch eine schlimme Kindheit gehabt oder so, ne? Oder wurde ja selber geschlagen früher, das sind auch so Klassiker, die dann gesagt werden, ne? Und vielleicht dann, das ist auch ein Phänomen, möchte ich hier mal betonen, dass man das dann verlagert in andere Bereiche, dass man plötzlich so Friedens- oder Weltrettungsideale auf einmal ausbildet. Dass man denkt, ich muss die ganze Welt retten, ich muss alle Tiere retten oder dergleichen. Ne? Bitte nicht fehlinterpretieren. Das, was ich jetzt sage, dass man im Umkehrschluss sagt, alle, die das tun, sind alle traumatisiert und machen das so als Opferhaltung. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass das mit eine Opferhaltung, also eine Strategie sein kann, ja, aus der Opferhaltung heraus, wenn ich traumatisiert bin, dass ich dann gerade sehr emotional dann da ganz stark reingehe, eine hohe Sensitivität in dem Bereich habe. Das kann mit ein Hinweis sein. dann kann das auch sein, dass sich das vielleicht auch noch so in so eine Wut entlädt, die sich vielleicht dann an Unschuldige dann sogar noch dann sich zeigt, ne? Zum Beispiel an Kinder, Tiere oder auch an Gegenstände oder so, ne? Die ich das dann darüber rauslasse. Oder eine Überängstlichkeit oder Unterwürfigkeit dann daraus entwickelt, sodass ich sehr devot werde, so, ja, ja, und ja, wollte auch nicht zur Last fallen oder ganz extrem, ne? Bitte alles, was ich sage, nicht in meinem Umkehrschluss sofort auf Trauma zurückdeuten. Das sind alles mögliche Hinweise, ne? Aber die sind sehr wichtig. Ich will das jetzt auch nicht damit jetzt wieder kleinreden, möchte nur halt, weil wir hier ja einen aufklärerischen, informativen Charakter haben, nicht sofort jetzt hier jemandem das Gefühl geben, oh, wenn ich das habe, habe ich auf jeden Fall jetzt das, Fragezeichen, ne? Also da sollte man da ein bisschen differenzierter hinschauen, das möchte ich damit einfach nochmal deutlich machen, ja. Dann leiden, jammern, klagen, ne? Vielleicht kennt man das so, ne? Dann gibt's Leute, die klagen und jammern immer nur über alles Mögliche. Ja, man hat das Gefühl, boah, bleib doch mal bei dir, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal ein Beispiel, wenn dann irgendwie so ein paar Blätter über den Gartenzaun wachsen, dass man sagt, wie kann der denn nur, oder wie der parkt, ja, oder so, das und das und das, ne, und vielleicht sage ich dann vielleicht damit eher sowas wie, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich nicht gesehen, also das heißt, da steckt eigentlich was ganz anderes hinter, ne, aber ich formuliere es halt so, ne. Dann auch vielleicht, dass ich selbstzerstörerische Verhaltensweisen habe, ne, so autodestruktiv sagen wir dazu, also dass ich was gegen mich selbst negativ mache. Ja, das kann zum Beispiel sowas sein wie, dass ich dann anfange, irgendwie, ich esse dann nichts mehr, trinke nichts mehr, erlaube ich mir nicht mehr oder so, ja. Oder ich muss dann noch mehr arbeiten, ich muss dann noch mehr tun, ich muss alles Mögliche tun, damit das bloß nicht problematisch ist, ne? Oder ich werde irgendwie chronisch depressiv, ne? Ich gehe immer mehr in sowas Destruktiven, so Bedrückendem, gibt mir keinen Raum mehr, keine Freude, ich darf das nicht, ich muss noch mehr machen, ich muss erst das und das schaffen, leisten, dann erst ist es gut, ne? Oder auch eine chronische körperliche Erkrankung. Das ist übrigens ganz spannend, nicht immer ist das so, ne? Also würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, ne? Es gibt Forscher, die das auch tatsächlich auf alles generalisieren. Ne? Ich würde jetzt das nicht unbedingt direkt tun, weil ich das nicht belegen kann für mich. Ne? Aber ich kann auf jeden Fall sagen, auch von Betroffenen, von Klienten, dass selbst zum Beispiel bestimmte Erkrankungen, da steht übrigens auch dann in der Literatur, Stress vermeiden, ja, bei zum Beispiel Darmerkrankungen oder Diabetes, Herzinfarkt oder auch andere Dinge. Ne? Also wenn es oder MS-Erkrankungen, ne, Multiple Sklerose, sind also körperliche Erkrankungen, die würde ich jetzt ungern noch alle jetzt zu sehr da ins Detail gehen, ne? Aber da gibt's auch immer eine Kombination zur Richtung Stress, also Psyche. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass ich da was destruktiv hineingebe. So Erlebnisse habe ich schon gehabt. Ich habe Klienten gehabt, die mir gesagt haben, ich glaube, deshalb habe ich Krebs bekommen. Ne? Das ist keine chronische Erkrankung, ne? Das ist eine körperliche Erkrankung, eine Erkrankung, die vielleicht auch tödlich sein kann, je nachdem, was es da ist, ne? Und die aber deutlich macht, da hat sich was verändert. Und die Personen sagen das. Sie glauben das, sie haben das Gefühl, ja, haben das sogar ganz deutlich gespürt. Oder auch resignieren. Eine Opferhaltung kann auch sein, ich resigniere, möchte vielleicht lieber tot sein, so dass ich dann total aufgebe, dass ich da gar nichts mehr, ne, so zulasse oder so, oh, ja, ne? Gut, das ist jetzt der Bereich Opfer. Opfer sein, Opferhaltung. Ich würde jetzt noch ganz gerne, damit wir dann auch gleich zum Lösung kommen, was kann man tun damit, ne? Also lösungsorientiert, wir reden nicht nur über Probleme, sondern auch auf Lösung, aber noch die Täterseite. Und zwar, es sei nur was Fragen, Schwesterherz, noch zu Opfer erstmal, zu der Begriffsbestimmung. Nicht gut.
Ist noch nicht so weit.
Alles klar, dann Täter sein erstmal, ne? Ich glaube, da ist jeder sofort mit klar, wenn wir jetzt sowas sagen wie, man hat jemanden Schaden zugefügt, ja, der nicht wieder gut zu machen ist. Also man kann es nicht zurücknehmen oder wegmachen, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden mal aus Versehen geschützt habe, der ist hingefallen oder so, gut, okay, ne, das ist dann mal kurz, ne, oder vielleicht eine Prellung oder so, geht wieder weg. Wollte ich auch vielleicht nicht, ne, aber dann bin ich nicht Täter in dem Sinne. Ne, aber jetzt Täter sein, im Sinne von, ich habe jemandem Schaden zugefügt, den ich nicht machen wollte. Ne? Das ist halt eh eine spannende Sache, das können eher Richter oder Anwälte dann klären, ob Schuldzuweisung extra gemacht, nicht extra gemacht, das ist was anderes. Wir reden jetzt hier von Täter, jemand hat Schaden zugefügt. Dann ist auch noch jetzt Täter sein, nicht Täterhaltung. Täter sein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich weiß das, wenn ich Täter bin. Also wenn ich mich damit identifiziere, ja? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch Schuldgefühle, schwere Schuldgefühle, wenn ich dem bewusst bin. Ich bin noch nicht bei Täterhaltung, Täter sein. Ja? Ich habe vielleicht auch Schamgefühle. Ich schäme mich dafür, dass ich Täter bin, dass ich jemand anders Schaden zugefügt habe, ja? Und ich habe auch Angst vor sozialer Ächtung. Also, dass ich dann an der Stelle, also weil Täter haben keinen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Also, die können sich echt warm anziehen. So muss man es mal formulieren. Wer möchte das schon sein? Ne? Täterhaltung. Also, es war schon das, was Täter sein ist. Ne? Täterhaltung als Überlebensstrategie. Das ist jetzt spannend. Übrigens kann ich jetzt schon sagen, es wird auch von allen anderen Kollegen bisher immer bestätigt, ne, wenn man zum Beispiel so eine räumliche Arbeit macht mit Täter-Opfer-Dynamiken, ne, ist die Rolle des Täters in einer räumlichen Arbeit, also wo man das therapeutisch räumlich bearbeitet, wie zum Beispiel Aufstellungen oder die Konfrontation mit dem Ich, ja, dass ich mich selber in meinen eigenen Identitätsanteilen den stelle, ne, und so weiter, ne. Die Täteranteile sind sowas von leicht zu spielen. Will man gar nicht meinen. Das liegt daran, weil, wenn wir jetzt uns die Täterhaltung ansehen, wird das, glaube ich, jetzt schnell klar.
Ja? Kannst du noch ganz kurz definieren oder noch mal kurz voneinander abgrenzen, weil du das so unterschieden hast in Sein und Haltung.
Ja, gerne.
Wenn man das nochmal ein bisschen Sein besser versteht. Gerne. Du hast es ja auch gerade bei Opfersein und Opferhaltung gemacht. Vielleicht kannst du es auch mal bei Tätersein und Täterhaltung machen.
Ja, also Tätersein bedeutet, ich bin es. Ich bin es in dem Moment. Also ich bin es in dem Moment oder ich bin mir dem bewusst. Also ich verbinde mich mit dem, wo ich Täter war oder bin. Ja, also aber auf jeden Fall dem Zustand, dass es so ist. Ja, also ich muss quasi unterscheiden, wo habe ich das erlebt, dass ich Täter bin oder Opfer bin. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Waffe mir jemand an den Kopf hält, dann bin ich Opfer in dem Moment. Opfer sein. Opferhaltung wäre, ich versuche immer wieder, wie ich es gerade beschrieben habe, so mich in so Zustände hinein zu katapultieren, obwohl ich es gar nicht bin. Ja, oh Gott, ich armer.
Also das oder heißt, das heißt im Grunde genommen, ich könnte auch eine Opferhaltung annehmen in meinem Leben, selbst wenn ich kein Opfer war oder bin.
Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, wenn ich eine Opferhaltung habe, dann werde ich an der Stelle auch mal in einer Opfersituation gewesen sein. Die Frage ist nur, wo und wie.
Okay.
Würde ich sagen.
Aber du würdest schon sagen, die Haltung, also das Sein muss vorangegangen sein.
Ja, das Sein muss vorangegangen sein, ja. Ja.
Okay.
Ne? Okay. Genau, weil ansonsten hätte ich keine, warum sollte ich in eine Opferhaltung gehen? Also so würde jetzt so eine Psyche würde sich fragen, warum? Also dann brauche ich das ja nicht. Ne? Dann bin ich und gut ist. Ne? Genau. Gut. Dann Täterhaltung. Täterhaltung, das ist jetzt nochmal spannend, so werdet ihr feststellen. Und zwar, ich verleugne die Tat. Das ist eine mögliche Täterhaltung. Nach dem Motto, was soll denn da passiert sein? Aber ist doch gar nichts passiert. Also übrigens interessant, die Hörer, die ein oder anderen Hörer oder auch du, vielleicht Schwester jetzt, ist auch ganz menschlich, ja, werden bei sich jetzt gleich, wenn ich ein paar andere Beispiele mache, vielleicht diese Wut empfinden. Das ist ganz klassisch, weil wenn die Person selber nicht in die Eigenverantwortung geht, führt das bei den meisten Menschen, wenn wir das so mitkriegen, so dazu, dass auch im Film und so weiter, dass man so denkt, so, oh, wie kann der nur oder wie kann das nur sein, dass der das so sagt oder so, weil es so, man geht in Resonanz mit dem, was der Täter in seiner Täterhaltung quasi nicht tut. Also dieses so schön von sich so wegschieben quasi. Ja, wir werden gleich noch an anderen Beispielen das sehen. Ne? Also erstmal verleugnen, so nach dem Motto, war doch nichts. Dann Angst, Scham oder Schuldgefühl abspalten. Also dass der es gar nicht so wahrnimmt, so gar nicht so sieht, dass da was so, ne, so irgendwie, was ich, schuldig, ich, ne, oder Scham, so, warum soll ich mich denn dafür schämen? Puh, ist doch nichts passiert, ich habe doch jetzt nur darauf reagiert. So, ja, also geht gar nicht in die Rolle, also ist gar nicht präsent als Täter, wenn man so will. Die Schädigung herunterspielen, das meine ich gerade mit dem zum Beispiel, war doch nicht so schlimm, ja, oder so nach dem Motto, ja, jetzt steiger dich da mal nicht rein oder so, ja, immer was passiert ist. Oder sich als unschuldig darstellen, so nach dem Motto, ich kann doch gar nichts dafür, ich glaube, ja, so die Steigerung davon wäre auch so von diesem sich unschuldig darstellen, nach dem Motto, ich bin doch eigentlich der geschädigt worden ist. Ja, so. Dann die Verantwortung auch ablehnen, so nach dem Motto, ja, was willst du mir denn da andichten? Ja, das ist zum Beispiel so, wenn ich mehrgenerational arbeite, ist das nicht selten so, dass auch manchmal Eltern sagen so, ne, von den Betroffenen dann so nach dem Motto, ach, jetzt willst du mir das in die Schuhe stecken? So in die Richtung. Ne? Ich finde mal ein schönes Beispiel dafür ist Stromberg. So ein bisschen, ne, der ist so, ich finde das ein echt ein gutes Beispiel für jemand, der, sag mal, in den Dingen, wo er was, wirklich Schaden ja auch verursacht. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, er ist an vielen Stellen Täter. In den Folgen, ja, in dieser Serie. Ohne jetzt zu sehr jetzt da reinzugehen, wer Stromberg ist, aber so mal, wo jemand als Chef über andere mit anderen umgeht und denen schadet, ja, und an der Stelle halt nicht in diese Verantwortung reingeht. Ne? Also er lehnt das dann komplett ab. So, ich verantwortlich, ne, bin ich doch gar nicht, nichts mit zu tun. Ne? Gutes Gewissen vielleicht noch demonstrieren, sagt dem Motto, ich mach doch sonst, guck mal, was ich alles gemacht habe, was ich hier getan habe und da. Ne? Vielleicht sind auch nicht selten auch Personen, die vielleicht ein anderes Bild suggerieren. Ja, also ich habe das häufig erlebt, dass die zum Beispiel ein gewisses Bild in der Gesellschaft haben, wo man sagt, boah, der ist aber nett oder die ist aber nett und voll sympathisch, ja. Aber ich vielleicht als Opfer, vielleicht als Sohn oder Tochter oder so, ja, habe einen ganz anderen Teil dieser Person erlebt, ja, nämlich, wenn ich das aushalten musste. Und dann will ich mich vielleicht jemand anvertrauen und dann sagt die Person, wie, was? Dein Vater, deine Mutter soll so gewesen sein? Nee, ist doch voll nett. Wie kommst du denn darauf? Ja, so, also dann hat man Schwierigkeiten, das so dann zu sagen. Dann denkt man sich schon, dann zweifelt man vielleicht sogar noch selber an dem, was man dann sagt, so nach dem Motto, ja, okay, vielleicht habe ich ja doch damals falsch wahrgenommen. Also so kompliziert kann das sein, so verstrickt kann das sein. Ja, also wenn jemand zum Beispiel gutes Gewissen demonstriert oder in bestimmten Settings auch vielleicht noch ein Weltretter ist oder so, dann wird man demjenigen ja vielleicht gar nicht das unterstellen oder dem gar nicht zutrauen, dass der vielleicht irgendwie was getan hat. Das haben wir ja öfter erlebt, auch jetzt hier, ich nach mal das Beispiel, ne, mit Kirche. Ja, die Kirchensituation, ja, die Missbrauchsfälle, die dann da dann durchkamen, wo man eigentlich denken würde, nee, das kann ja gar nicht sein, dass gerade solche Menschen, die eigentlich im Auftrag Gottes oder in, ne, unter dem ganzen, ich will jetzt nicht zu sehr da reingehen, aber worauf ich hinaus will, ist halt, dass man da denen eigentlich eher was Gutes ja unterstellen würde. Dann auch vielleicht das Opfer beschuldigen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen sexuellen Missbrauch begangen habe, dann könnte ich ja sagen, ja, wie kann die denn auch nur Minirock tragen oder warum hat die sich denn bei mir, also das Kind dann auf den Schoß gesetzt? So noch, ne? Vielleicht wenn es sogar ein ganz kleines Kind ist, 2-3 Jahre oder so, ne? Warum denn auch breitbeinig oder so gleich, ne? So, also richtig so, wo Dinge fehlinterpretiert werden. Ja, was ja eh auch tatsächlich auch bei Erwachsenen schwierig ist, wenn zum Beispiel der, sagen wir mal, der potenzielle Täter Signale nicht richtig interpretiert. Ja, also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, der Partner jemand, sagen wir mal, den potenziellen Täter küsst und der dann denkt, oh ja, dann heißt das jetzt, jetzt können wir Sex haben oder so. Sehr bespitzt, ne? Da gibt's auch gute Filme, die das tatsächlich auch darstellen. Also zum Beispiel, der ist ja sehr plakativ gemacht, aber das ist der Film von dem, wie heißt der denn jetzt hier? Von dem Mörder in Hamburg. Von dem, komme ich gleich drauf, verdammt. Ist ganz gut, wenn ich das nochmal dann gleich mitteile. Das ist eigentlich ein ganz guter Film. Ah.
Weiß ich auch leider nicht, welchen du meinst.
Ja, der zuletzt im deutscher Film, der auch, von dem der auch geistig behindert war, der dann die Frauen getötet hat und dann zerstückelt hat. Mal nicht so sehr ins Detail gehen, aber das so, der dann auch tatsächlich Dinge fehlinterpretiert hat, der eigentlich nur geliebt werden wollte und nicht wusste, ja, wie. Der Film heißt wie Der Goldene Handschuh. Der Goldene Handschuh.
Ach ja,
ich hab's. Der Goldene Handschuh. Ja, also wo Dinge fehlinterpretiert werden, ja, wo der das immer denkt, so, musste die einfach dann bestrafen oder so, ne? Wir müssen euch zu sehr in die Denkweise reingehen. Aber nur um nochmal deutlich zu machen, und darauf wollte ich jetzt nochmal zurück, dass man einfach dann das Opfer beschuldigt. Das ist dann Schuld. Ne? Also das habe ich auch öfter auch gehört von Tätern, die dann sagen, wieso hat er mich dann auch gestört? Ja, mich hier mitten beim Fußballspiel. Ich wollte gerade das lernen und dann kommt er und stört mich ja. So geht ja gar nicht, ne? So, alles ist dann ist Opfer schuld. Oder dass man dann so sagt, so nach dem Motto, eigentlich will ich dich ja gar nicht schlagen, aber du zwingst mich ja dazu. Oder ich mein's ja eigentlich nur gut. Das sind so diese klassischen Sätze, die dann so kommen, ne? Dann Opfer verachten oder verhöhnen, ne? So nach dem Motto, ach, jetzt willst du mir das auch noch, ey, wie armselig ist das denn? Ja, also so, das sind so diese Dinge. Da fühlt man sich selber ganz, 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 ganz schlecht. Ne? Oder sich selbst sogar als das Opfer sogar darstellen, so nach dem Motto, ne? Boah, was das jetzt mit mir macht. Ne, was willst du denn damit erzeugen oder so, ne? Oder was da alles dranhängt, was jetzt mit mir passiert und so, also so, ja. Dann Ideologien, also dass man dann zum Beispiel sagt, ich handle ja jetzt zum Beispiel in so einem wertvolleren Auftrag, in sozial höheren, ja, es waren so werden ja Kriege geführt, ne, im Namen Gottes oder andere zu retten oder dergleichen, ne, was ja auch hier, ja auch jetzt in Corona-Situationen zum Beispiel auch immer so, wo geguckt wird, oh, meint der es wirklich gut oder das hat egoistische Gründe und so, selbst da ist das dann schwierig zu durchschauen, ne, in bestimmten Punkten ist es wirklich ernsthaft gemeint, also wirklich um anderen zu helfen oder hat es dann noch was ganz anderen Hintergrund, ne, und ich werde dann übergriffig, ne. Und auch Lust und Gewalt an, also Lust an Gewalt, ne, und dass man das so für sich empfindet, ist auch eine Täterhaltung, dass man es auch noch gut findet, was man da macht. Ne, man identifiziert sich mit diesem Teil. Ne, und jetzt ist es vielleicht spannend, wenn wir uns dann nochmal klar machen, wo passiert das? In welchen Umwelten haben wir denn so Verhaltensweisen? Wenn das die Hörer nicht jetzt schon wahrscheinlich bei sich selbst so klar machen, so sich selber klar werden, so, au, jo, kenne ich, ja, kann ich jetzt schon mal sagen, organisierte Kriminalität, klar, da ist das logisch, da wird sowas natürlich, da sind Täterhaltungen, die werden da gefördert, ja. Mit Mafia und dergleichen, ne, Waffenhandel und so, ne? Aber auch in natürlich patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, ne? Also wo es darum geht, so, ich stelle mich über einen anderen, also ich bin mehr wert als der andere, ne, und so weiter, ne? Oder Militär. Wo es auch heißt, ne, führen und folgen, ja, so nach dem Motto, also ich, da ist egal, ob ich Recht habe oder nicht, ne, dann ziehen wir das so durch. Oder Prostitutionsmilieu, das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, wie man da mit den Frauen umgeht, ja. Oder halt natürlich generell so, und das ist jetzt spannend, da werden sich viele wahrscheinlich an die eigene Nase packen müssen, ne, überall dort, wo Profitinteresse über die Mitmenschlichkeit gestellt wird. Also wenn ich was Egoistisches, was für mich einen Vorteil daraus ziehen muss. Nicht, dass das heißt, also ne, bitte nicht falsch verstehen, ne? Natürlich soll man auch an sich denken, das ist ganz klar. Aber hier ist jetzt gemeint mit, wenn ich mich über den anderen stelle. Ich versuche da was rauszuziehen. Das ist, wenn man so will, eine Täterhaltung. Wenn man das psychologisch interpretiert, ne? Das muss ich nochmal dazu sagen. Also, wir sind ja die ganze Zeit uns das an, wir gucken uns das ja gerade die ganze Zeit psychotherapeutisch an, wie die Dynamiken sind. Und das kann dann der Grund sein, warum ich vielleicht dann in bestimmten Gesprächen, sagen wir mal, vielleicht bei Versicherungen oder so, oder wenn dann jemand irgendwie am Stand ist und will mich irgendwie dann informieren mit Werbung und sehr dominant dabei ist, dass ich mich vielleicht ganz unwohl fühle oder, ne, so mir schlecht wird oder ich mich da so, weil mich das schon triggert. Weil ich da merke, da will jemand was machen mit mir. Ja. Übrigens können das Therapeuten auch, ne? Therapeuten werden ganz schnell zum Täter, wenn die gerade in Trauma-Settings, wenn die zum Beispiel, also soweit ich das weiß, hoffe ich mir zumindest, machen die Therapeuten das nicht. Aber ich halte es jetzt, sag's mal kurz theoretisch, wenn die jemanden zwingen, was zu tun. Sie müssen das aber machen bis zum nächsten Mal. Und wenn nicht, dann können sie leider nicht wiederkommen oder so. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, ja, aber so, oder sie müssen das mal so sehen. Sie müssen. Ja, so, das ist ein Zwang, das ist so ein, da werde ich zum Täter, weil ich verlange was von dem anderen und der hat vielleicht einen guten Grund, warum das so ist. Ne? Es ist nicht immer so 1:1, bitte umzudeuten, aber wenn der Klient das Gefühl hat, oh, da passiert irgendwas mit mir und ich komme nicht weiter, ja, dann kann das auch ein Grund, kann das auch dieser Grund sein. Ne? Gut, ja, was macht das jetzt? Wenn wir uns jetzt klar werden, Täter-Opfer, wenn die aufeinandertreffen, ne? Es ist tatsächlich so, das ist wie ein Strudel. Ja, was immer mehr verstärkt wird, was auch tatsächlich auch das Umfeld mit reinzieht. Ne? Also wenn zum Beispiel auch mehrgenerational in Familien oder so, ne, das ist dann zum Beispiel so, dann wird das akzeptiert. Also wenn zum Beispiel in der Familie gesagt wird, so nach dem Motto, oh, wenn der Papa trinkt, ja, oder die Mama, wenn die trinkt, dann müssen wir aufpassen, dann dürfen wir das und das nicht mehr sagen, sonst wird, sonst passiert da was ganz Schlimmes. Ja. Oder dass man dann zum Beispiel sagt so, ja, der Onkel sowieso, der begrapscht immer dann die Frauen oder so, ja, oder sonstige Sachen. Und dann sagt man sich so, hey, wie kann der das denn, warum macht er das denn so? Ja, es ist halt so, muss ich nur von dem fernhalten auf den Feierlichkeiten. Ich nehme absichtlich mal so Beispiele, weil die tatsächlich passieren, ja, und was macht man dann? Man nimmt das so hin, das ist dann normal. Dann muss man halt, das gehört dann zur Familie dazu. Problem, also auffallen, gerade bei solchen Strukturen, tut das immer dann, wenn eine neue Person in die Familie kommt. Meistens dann der Freund oder die Freundin, ja, von dem Kind, ja, mit einem jugendlichen Alter oder so. Wenn der die Struktur nicht kennt, wundert er sich dann erstmal, denkt sich so, hä, was ist denn hier los? Ja, warum verhalten sich denn alle jetzt so? So, als wenn das voll normal ist oder dazu gehört. Ja, so, warum ist das denn so? Dann muss der erstmal informiert werden. Nach dem Motto, ey, wenn wir uns gleich mit dem und dem treffen, dann bitte das und das nicht ansprechen oder das und das. Da fängt das an. Das ist so dieses Manipulative, was ich da meine. Auch das, was mehrgenerational passiert, wo Leute mit reingezogen werden. Ne? Zum Beispiel, wenn was ganz Traumatisches passiert ist, wie ein Kind ist verstorben. Und dann versucht man dann irgendwie Bilder abhängen, so tun, als wenn das Kind nie da war oder sowas. Ja. Und dann heißt es plötzlich, bloß nicht mit dem darüber reden. Oder Kriegssituation. Opa kommt aus dem Krieg wieder. Nach dem Motto, mit dem am besten nicht drüber reden. Bloß das nicht sagen an dem Tisch. Und so weiter, ne? Du weißt doch, was ich meine, ne, Schwesterherz? Weil es ist wichtig,
dass ich denke gerade so ein bisschen drüber nach. Ja, wenn jetzt derjenige ein Trauma erlebt hat, wie zum Beispiel eine Kriegssituation. Also die alle anderen Beispiele bin ich komplett bei dir und auch total d'accord. Aber es gibt ja vielleicht auch wirklich Themen im Leben eines Menschen, ne, die man vielleicht nicht unbedingt immer so oder wo man nicht so in so ein Fettnäpfchen treten will. Ohne dass man das verleugnen würde.
Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Nur, worauf ich hinaus will, ist, dass es dann zum Beispiel, sag mal, durch Kriegs, wenn einer wiederkommt, gerade in Kriegssettings, das ist echt ein Thema, das tatsächlich auch bei uns immer noch so stigmatisiert ist, ne? Aber, und die Menschen als ganz anders wiederkommen, also wie sie sich voll entfremdet haben sogar. Da gibt es auch eine Diagnose für. Ne? Andauernde Persönlichkeitsveränderungen nach Extrembelastungen, so heißt die Diagnose. Das heißt also, wenn die Menschen wiederkommen, sind ganz anders. Die haben so eine misstrauische Haltung, sind weniger schwingungsfähig, ja, ziehen sich eher zurück, sind gereizter, ne? Sind auch so verängstigter und so weiter. Das sind so klassische jetzt Beispiele dafür, ja, also Symptome.
Natürlich, ne? Das meinte ich auch gar nicht. Aber genau das meinte ich halt. Ich glaube, dann ist es ja auch schwer, wenn man denjenigen immer wieder in diese Situation zurückbringt. So meine ich das. Also ich glaube, ist es denn dann immer schon schwerwiegend oder ja, ne? Wenn ich dann halt nicht darauf
Ja, wir gucken also uns jetzt, ich verstehe dich, ich verstehe genau. dich. Ja klar, wir gucken uns jetzt gerade nur die Täter-Opfer-Dynamiken an, wenn man so will. Ne? Wir werden wahrscheinlich alle uns sagen, auch die Hörer, ja, das ist Trauma. Klar wird der was Traumatisches im Krieg erlebt haben, genau. Aber das heißt ja genau das, das Trauma ist nicht verarbeitet. Also er muss es ja dann wegmachen. Die meisten müssen sich auch dann ablenken oder sag mal, ich glaube der häufigste Grund damals in der Generation war ja Alkohol. Ne? Also so für Alkohol, dass man sich dann versucht irgendwie weg, sich zu betäuben, das nicht mehr zu spüren. Ne?
Worauf würdest du denn dann jetzt im Grunde hinaus wollen? Ich dachte, du wolltest jetzt eher so ein bisschen darauf hinaus, ja, dass die Trauma erlebt haben und die Angehörigen, die dann das im Grunde genommen so schönreden oder kleinreden, sich zu Tätern machen oder was?
Genau, ich versuche jetzt gerade auf die Dynamiken einzugehen. Also wie Opfer und Täter jetzt die Sachen, die wir gerade gesagt haben, miteinander in Interaktion gehen. Diese Opfer-Täter-Spaltungen in einem, wenn man so will. Also die tatsächlich auch in mir selber passieren werden. Also ich kann zum Beispiel aus dem Opfer, also wenn zum Beispiel ich jetzt sehe, wie jemand umgebracht wird, sagen wir jetzt ländermäßig, ja, so in Kriegssituationen, dann kann ich plötzlich zum Täter werden, indem ich sage, ich muss jetzt Rache. Ja, ich muss jetzt ab sofort, jetzt sind alle, keine Ahnung, die aus im Land sind oder so, sind jetzt für mich alles total dann die dazugehören. Und dann muss ich mich daran rächen und dann räche ich mich an Unschuldige. Oder generell ist auch Rache, ist ein Konstrukt in uns, wo eine Opfer-Täter-Spaltung in mir stattfindet. Na, ich meine, man kann die Sachen natürlich auch noch weiter jetzt alle diskutieren. Ich würde auch nicht zu sehr jetzt da reingehen wollen, aber ich möchte deutlich machen, dass halt das nicht so schwarz-weiß ist. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt nur da oder nur im Opferbereich oder nur im Täterbereich. Es ist wie so eine Dynamik, die einmal in mir, in meiner Psyche stattfinden kann. Ich kann sowohl Täter- als auch Opferhaltungen in mir, da kann ich hin und her pendeln. Es kann aber auch in der Interaktion im Außen, meiner Familie oder in Partnerschaften. Das wollte ich damit sagen. Und dass dann halt, dass diese Sachen auch damit reingezogen werden, weißt du? So wie so ein Strudel. Plötzlich sind die Kinder mit involviert. Ja, wie ich gerade sagte, mit
diesem Beispiel. Ich glaube nur, dann wurde das wahrscheinlich durch die Beispiele nicht ganz deutlich, also zumindest mir nicht. Und dass man das vielleicht den Hörern nochmal klarer, also dass du es auch nochmal ganz klar definierst, dieses Opfer-Täter-Spaltung, was meint das denn genau?
Die Opfer-Täter-Spaltung meint, wenn ich Opfer werde, dann muss ich ja eine Strategie finden, damit umzugehen. Also Opfer sein. Vom Opfer sein komme ich dann zu einer Opferhaltung. Eventuell gehe ich auch in eine Täterhaltung oder eventuell sogar in das Tätersein. Wie ich das Beispiel aufgemacht habe, mit wenn ich mich rächen will. Wenn mir was passiert ist und ich will mich dann rächen. So.
Verstehe.
Und das ist dann, und dann ist es quasi, dann spalte ich die verschiedenen Zustände in mir ab. Also das Opfer sein wird gar nicht mehr gespürt. Also klar, durch meinen Überlebensanteil. Ja, also nochmal das Beispiel halt, wie gesagt, ich sehe, wie jemand umgebracht wird. Vielleicht mein Kind oder mein Vater oder mein, was weiß ich. So, ja, ganz nah Vertrauensperson. So. Und dann merke ich plötzlich, ich gehe gar nicht in das Betroffenheitsgefühl, sondern direkt in die Wut. So, da muss ich mich rächen, dem muss ich das zeigen, was da passiert ist. Dann spalte ich mein Opfersein ab. Die Opferhaltung, die würde mich in die Wut treiben, weil ich will nicht spüren, meine Schwäche spüren. Und gehe dann vielleicht in diese Täterenergie. Ja, Täterenergie, so nach dem Motto, ich werde jetzt zum Täter, ich werde mich rächen, ich werde denen vielleicht was antun. Ja, und dann aber, dann spalte ich das ab und sage, ich habe mich doch nur gerecht. So, ja, ich habe dem jetzt einfach jetzt mal meine Rache, jetzt geht's mir besser. Ja, aber ich gehe nicht in die Verantwortung dann so. Das hat der hat mir das doch angetan. Ich habe ihm das doch nur zurückgegeben. Weißt du, das sind diese Spaltungen, diese verschiedenen Stadien, die in mir, vielleicht wird es dadurch jetzt ein bisschen klarer, die so parallel wirken können.
Weißt du, also im Grunde, das war, glaube ich, ist gerade nicht deutlich rausgekommen, okay, dass ich quasi, wenn ich Opfer bin, auch dann irgendwann zum Täter werden könnte.
Ja, genau, das wollte ich damit deutlich, danke, Schwester Herz, genau das wollte ich damit sagen. Genau. Okay. Ich werde, wenn ich mal Opfer war, werde ich eventuell auch zu einem Täter werden, also könnte ich, ne, an mir selber, an andere, wie auch immer. Soll man jetzt bitte nicht, der Hörer soll jetzt nicht denken, oh Gott, ich bin eine tickende Zeitbombe. Das will ich damit nicht sagen. Ne? Aber es ist tatsächlich sehr feinstofflich, diese ganzen Dynamiken, und es macht Sinn, sich das anzusehen oder sich da Hilfe zu holen. Also gerade Traumatherapeuten, wenn die sich darauf spezialisiert haben, die können einem da, das ist auch gerade die Idee, können einem gut dabei helfen, da das klar zu bekommen für sich.
Ich fand auch ganz interessant, wir hatten ja diese Folge, wie gesagt, mit Franz Ruppert aufgenommen, und der hatte auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was nicht direkt so plakativ ist, sondern eher so subtil ist. Mhm. Und zwar eine Frau, die sexuell in der Kindheit vielleicht missbraucht wurde oder, ne, also auf jeden Fall schlimme Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, wird schwanger und möchte dann nicht, dass dem Kind das Gleiche passiert, und lässt das Kind abtreiben. Ne? Und das fand ich ganz interessant, weil da wird sie ja dann, sie war Opfer, ne? Also ihre Biografie, in der war sie Opfer und lässt das Kind aber abtreiben, dann wird sie im Grunde zum Täter. Ne?
Ja.
Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, damit möchte ich jetzt gar nicht irgendwie für irgendwas Stellung oder Position beziehen, sondern einfach nur dieses, ne, genau, man nimmt eine Tat vor und vielleicht einfach aus Dingen, ja, die man nicht immer
natürlich,
so.
Natürlich.
Ne, oder wo man auch sagt, das kann ich eigentlich für mich gut verantworten.
Ja.
Aber am Ende bin ich trotzdem zu einem Täter geworden. Ja. Ne?
Genau. Das ist übrigens auch eine Erklärung dafür, wie Bindungen entstehen. Also, oder so, weißt du, wenn ich selber zum Beispiel als Mutter Probleme habe, wenn ich vielleicht früher als Kind selber wenig Nähe hatte, also so einen authentischen Kontakt zu meiner Bezugsperson, dann ist das in mir verankert, so ein Bindungssystem. Dann kann das gut sein, dass ich das Gefühl weitergebe. Weil ich da das nicht weiß, wie das geht oder ne, es nur so kenne. Und so kann das mehrgenerational solche Sachen auch weitergegeben werden. Ne?
Das muss die passieren ja auch schon auf so einer ganz subtilen Ebene. Ja. Also zum Beispiel auch, wenn ich das Gefühl habe, schnell abgelehnt zu sein oder oder halt von anderen nicht so wirklich gewertschätzt zu werden, dann gehe ich auch manchmal vielleicht auch in so eine, wie so eine Bestrafung, indem ich denjenigen auch mit weniger Aufmerksamkeit zum Beispiel dann, ne, also ohne dass ich es will, aber dass ich dann sage, ich mache dann dicht, ich mauer dann. Ne? Das ist so dieses, ich glaube, das ist ja auch dieses Täterparadox, glaube ich, ne? Dass man dann von dem im Grunde genommen, man fühlt sich verletzt, zu einem Täter wird. Ne?
Ja, natürlich.
Dass man dann halt selber sagt, okay, ich komme mit dieser Ablehnung nicht klar und deswegen gehe ich jetzt auch in diese, ziehe ich mich zurück, aber schade ja oder verunsichere ja auch in dem Moment den anderen. Ja. Und
genau das. Ne? Und noch ergänzend vielleicht dazu, ne, das ist auch der Grund, warum es also diese Konflikte, wenn die nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv ausgeführt werden, das sind auch so Beispiele dafür, für diese Spannung, diese Spaltungen auch von Opfertätern, ne? Oder Krieg. Krieg ist auch ein gutes Beispiel dafür, was ich gerade sagte mit diesem Rache und so. Ne? So werden die Kriege ja aufrechterhalten, wenn man so will.
Schön plakativ ist das im Grunde, ja.
Aber es ist tatsächlich der Grund so, ne? Also es ist so, ne? Gut, lassen wir uns mal vielleicht lösungsorientiert.
Mit Blick auf die Uhr.
Genau. Ja, genau, deswegen lösungsorientiert. Das sind die letzten Sachen. Ich brauche, das dauert nicht mehr lang. Also erstmal erfolglose, ja, ist wirklich so. Wir sind jetzt die letzten Punkte. Also die erfolglosen Lösungsversuche vielleicht, ja? Also alles, was so, sag mal, wie Rache. Rache bringt das überhaupt nichts. Ich kann da, die Idee von Rache ist ja ein Täter vernichten, zerstören, ja, und dann geht's mir vielleicht gut, ne? Pustekuchen. Das ist vielleicht, das gibt mir zwar das Gefühl von, jetzt habe ich irgendwie sowas, so die Energie wieder zurückgegeben, aber es bleibt ja in mir trotzdem drin, diese Spaltung. Da ist ja nichts gelöst. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nur meine Energie nach außen gegeben, aber das ist nicht gelöst. Ne? Rebellion zum Beispiel, so blind gegen den Täter oder so Systeme ankämpfen, ja, führt nur zur Selbstzerstörung. Ich muss ganz viel Energie reingeben. Immer wieder, das ist ein Krampf, ein richtiger Kampf in mir. Also Rebellion führt nicht zu einer Heilung, also wo Täter-Opfer-Dynamiken gelöst werden. Keine Chance. Also nicht im Außen. Nicht fokussiert auf andere im Außen. Verzeihen übrigens auch nicht. Ist der größte Schrott. Muss ich kurz erklären, warum? Verzeihen ist nämlich nichts anderes als, ich versuche dem die Verantwortung abzunehmen. So, komm, ja, ich verzeih dir, alles gut, ne? So, ist nichts passiert. So spitz formuliert jetzt von mir, ne? Aber so, das ist so, wie als wenn danach alles so, weißt du, so wie so Tisch, alles vom Tisch runter und dann ist gut. Ne? Das geht nicht. Weil ich habe eine gewisse Rolle in dieser, wenn man jetzt, sag mal, wenn ich jetzt einen Täter direkt anspreche damit, ja, und ich sag immer, du ist alles in Ordnung, mach dir keinen Kopf, dann würde ich ja, ich habe ja in Anführungsstrichen nur die Perspektive des Opfers. Das heißt, die andere Person hat ja die Täterperspektive dann in dem Fall. Und die Täterperspektive bleibt ja bestehen. Solange die Person sich nicht verändert, also wirklich aus sich selbst heraus, aus einer eigenen Arbeit heraus, wird sich das nur wiederholen. Das ist wie Feuer. Ich mache das mal gerne an einem Beispiel Feuer auch fest. Ja, Feuer wird mich immer verbrennen. Da kann ich jetzt schlecht nicht mit rumdiskutieren. Da kann ich nicht sagen, immer, du tust mir damit weh. Geh doch mal ein bisschen beiseite, liebe Flamme. So funktioniert das nicht. Wenn ich weiß, Feuer ist Feuer, dann muss ich für mich sorgen, muss ich den Abstand regulieren, so, dass es mich nur noch wärmt und nicht mich verbrennt. Ja, das entscheide aber ich. Das kann ich das Feuer machen. Ja, das ist das, was ich damit sagen will. Ich kann nicht sagen, ja, du, ist nicht schlimm, dass du mich verbrannt hast, liebes Feuer. So funktioniert das leider nicht. Feuer, ist klar definiert. Es kann nur von sich aus selber, also der Täter, da hinkt das Beispiel mit dem Feuer. Mein Täter kann schon an seinen eigenen Dingen arbeiten, aber es ist auch ein Weg. Versöhnen, letzter Punkt. Dann haben wir die erfolglosen Lösungsversuche alle durch, ne? Versöhnen bringt auch nichts, überhaupt nichts. Das ist nur so ein Harmonieideal. Man versucht irgendwas Harmonisches, ne? Ah ja, irgendwie wird das schon klappen und das kriegen wir schon irgendwie hin und vielleicht sagen das sogar beide, nehmen sich wieder in die Arme und so weiter. No way. muss ich auch nochmal sagen, warum. Man muss an seinen Dingen arbeiten. Sowohl der Opferteil als auch der Täterteil, die müssen sich gewahr werden, welche Rolle haben sie, und dann an ihren eigenen Dingen, an der eigenen Sache arbeiten. Nur so funktioniert das, nicht anders. Ja.
Was sagst du denn dazu? Dann gehen wir nochmal ganz kurz nochmal, würde ich gerne ein konkretes Setting machen.
Ja.
Ich habe nämlich häufig auch im Coaching halt Paare, die, wo der eine wirklich sehr traumatisiert ist, der Partner, und der andere samt der Familie halt darunter leidet, ne? Weil halt genau das, was du jetzt auch so erklärst, stattfindet, dass dann im Grunde genommen ja so eine Täterhaltung passiert, ne? So eine Opfer-Täter-Spaltung da ist, und dass der, ich sag mal, derjenige, der Partner dann das so auf die Familie projiziert oder dann halt da halt viel ablehnt, ne? So. Jetzt, was macht man denn, wenn der eine Partner das für sich einsieht und der andere nicht?
Da komme ich gleich zu, aber ich kann es jetzt schon sagen. Ich nehme den Punkt schon vorweg. Wenn der eine das nicht, wenn er sich nicht verändert, nehmen wir mal absichtlich den Teil, der vielleicht so der Täter ist, so, ja. Wenn der Täter sich nicht verändert, das nicht bereit ist zu sehen, dann ist das wie beim Feuer. Dann wird mich das Feuer immer verbrennen.
Das heißt, ich muss ja im Grunde genommen in der anderen Position für mich dann versuchen, klar zu bekommen, kann ich damit umgehen, ne? Oder entziehe ich mich dem Feuer?
Ich muss das nochmal deutlich sagen. Das Feuer wird sich nicht fragen, ob es Feuer ist. Das Feuer ist Feuer, per Definition. Das wird mich nicht irgendwie kühlen oder sonst was. Das Feuer wird mich immer verbrennen. Das heißt, wenn die Person in einer Täterstruktur ist, in einer Täterrolle, ist das immer so, dass es mich verbrennen wird. Ich kann mir das
nicht vorstellen. Es sei denn, derjenige arbeitet daran, ne?
Genau.
Der arbeitet an seinem Trauma.
Bewusst, ganz und genau. Er muss aktiv an seinen Dingen arbeiten. Das muss sein, das Feuer muss sich verändern, wenn du so willst, ja. Weil ansonsten, das möchte ich nochmal ganz klar betonen, das Feuer wird mich immer verbrennen. Das muss man sich klar machen. Ich kann nicht hingehen und sagen, oh, heute verbrennst du mich mal nicht, und vielleicht jetzt gerade wärmst du mich ja so schön, knisterst vielleicht auch noch so schön, wenn, ne, Feuer ist am Lagerfeuer. Aber ab einer gewissen Nähe ist es immer so, wird es mich verbrennen. Das muss mir klar werden. Das heißt, ich muss mich schützen. Ich muss mich rausziehen, ich muss mich distanzieren, und ich möchte auch nochmal ganz klar betonen, eine Heilung ist im Traumabereich nicht möglich, wenn eine Täter-Opfer-Dynamik aufrechterhalten bleibt. Wenn die Täter-Opfer-Struktur nicht getrennt wird, nicht gelöst wird, wenn ich mich immer in einem Täter-Setting bewege, ist keine Heilung möglich.
Ach so, das heißt, wenn ich jetzt quasi Opfer bin, also wenn ich jetzt Opfer eines solchen Täters bin, ja?
Ja.
Mich in so einer systemischen Struktur befinde.
Ja. Und der Täter sich nicht verändert. Und ich, also wenn die Rollen, wenn der Täter und die Opfer nicht an sich arbeiten und die Strukturen sich nicht verändern, wird keine Heilung, die Symptome bleiben immer aufrechterhalten in unterschiedlicher Art und Weise, je nachdem, wie stark ich getriggert werde, wie beim Feuer. Je näher ich komme, umso mehr verbrenne ich mich. Das ist dann so.
Interessant ist daran, finde ich irgendwie, dass ja eine Paartherapie dann ja schon fast ausgeschlossen ist, oder?
Nicht unbedingt. Wenn beide daran arbeiten, ist es möglich, dass man das tatsächlich über eine Paartherapie macht. Aber ich gebe dir recht, die meisten Settings, bisher war das bei mir fast ausschließlich bei Paartherapien, war es so, dass es immer in eine Einzeltherapie übergegangen ist.
Ja, macht ja auch total Sinn. Ja.
Ne?
Aber interessant nochmal zu hören von dir, okay.
Ja, muss ich nochmal so klar betonen, ne? Das ist tatsächlich so, weil viele sagen sich, oh, geht das nicht doch und irgendwie, ne, aber nein, ich muss mir das immer klar werden, also wenn ich in einer Struktur bin, sagen wir, wenn der Partner mich schlägt oder so und ich bin da abhängig von, dann werde ich immer wieder die Symptome haben, allein schon, wenn der dann reinkommt, Schlüssel umdreht oder so, das ist halt, es kommt die Angst, und dann habe ich da zwar Panikattacken, kann zwar wegen den Panikattacken in eine Therapie gehen, aber no way, es bleibt immer in mir physisch existent, ich gebe mich immer wieder in die Situation dann rein. Das muss mir einfach klar werden. Und es gibt Heilung. Das möchte ich mal sagen. Konstruktiv. Es ist möglich. Definitiv.
Und da möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es nicht immer das Schlagen ist, ne? Was dann Täter-Opfer-Beschreibung.
Ja.
Nee, weil das finde ich ganz wichtig zu erwähnen.
Ja.
Ne? Das
ist gut, ganz. Ich mache ein anderes Beispiel. Eins, was wahrscheinlich noch schwieriger zu verdauen ist. Ja. Das ist, wenn einer mir immer sagt, wie lieb er ist. Ja, so nach dem Motto, so, oh ja, ich hab dich total lieb, aber wenn du das nicht machst, dann tut's mir echt leid, dann kann ich dir gar nicht die Zeit geben oder den Raum oder ich so wie ich jetzt rede, vielleicht rede ich dann gar nicht mit dir, zeig dir nur die eiskalte Schulter. Also ich gebe dir quasi das Gefühl, du bist das Problem, du bist gerade der Täter, aber eigentlich bin ich der ja. Weißt du, wie ich meine? So, das sind diese Strukturen, wo man gar nicht denkt, dass da vielleicht ein Täter hintersteckt. Aber genau. Ich kann auch durch Liebe und Liebesentzug kann ich genauso schlagen, ja, in Anführungsstrichen. Oder schlagen muss es nicht immer sein. Genau, du hast recht, Schwesterherz. Es ist
genau, also einfach nur, dass man das mal klar macht. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall immer hinterfragen, wenn man sich bei irgendeiner Sache nicht gut fühlt. Ne? Also immer aufs eigene Bauchgefühl hören, das haben wir ja schon häufiger in den Folgen gesagt. Ja. Aber wirklich, solche Dinge passieren ganz oft ganz, ganz subtil. Und wo man denkt, ja, er macht ja eigentlich gar nichts und so. Ne? Man ist halt immer so ein bisschen darauf getrimmt, nur wenn wirklich was ganz Klares passiert, wo ich wirklich Gewalt zum Beispiel erfahre oder wo man definitiv sagen muss, da ist was Schlimmes passiert, erst dann ist es irgendwie eine schlechte Struktur, aber dem ist halt nicht so, ne?
Ja. Ich würde jetzt noch zu den, wie komme ich jetzt wirklich raus? Das würde ich jetzt noch am Ende gerne auflösen, ne? Also wie man das machen kann, ne? Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig anhört, aber ich möchte nochmal dem Hörer auch sagen und auch dir damit, Chester, das ist natürlich nicht so einfach, du wirst das wissen.
Ganz kurz noch. Ich habe noch eine wichtige Frage, aber das finde ich auch ganz wichtig, dass du Dynamiken ja auch sich immer suchen und finden.
Ja,
ne?
Ja klar.
Dass du das vielleicht nochmal kurz sagst.
Auf jeden Fall. Oder? Also man kann immer davon ausgehen, dass der Partner, den man hat oder das System, was in meinem Umfeld ist, einen Grund hat, warum es da ist. Ja, ich mache mal ein Beispiel, wieder ein plakatives Beispiel, wenn ich Schalke gut finde oder Bayern oder was weiß ich, ist ja egal, ich bin jetzt fußballneutral, bin da jetzt nicht so drin, aber wenn ich jetzt so einen Verein habe, werde ich natürlich mir auch entsprechend mein Umfeld suchen. Da hole ich mir jetzt nicht jemanden wahrscheinlich aus dem anderen Verein, wenn ich jetzt nicht gerade familiär mit dem Fahrrad bin. Aber worauf ich hinaus will, ist, mein Umfeld hat einen Grund. Und wenn ich mich verändere, dann ist mein Umfeld, natürlich wird das immer wieder sensibilisiert, sich mitzuverändern, aufgerufen. Das passiert nicht im gleichen Tempo, das möchte ich nochmal betonen. Wer sich in ein Coach oder Psychotherapie-Setting begibt, ja, da kann man nicht erwarten, dass das Umfeld sofort 1:1 alles mitmacht, mitgeht und so. So funktioniert das nicht. Aber es ist möglich, aber es geht nur, wenn das Umfeld es sich auch wirklich dazu entschließt und auch dran arbeitet. Das ist so. Es geht meistens so, weißt du, wie beim Laufen. Erst der eine Fuß, dann der andere. Man kann nicht mit beiden Füßen gleichzeitig. Es geht nicht.
Ja. Nee, ich wollte vor allem auch darauf hinaus, dass sich ja auch Täter und Opfer immer finden.
Ja, das wollte ich damit auch sagen.
Beziehung.
Auch da, ganz genau. Ne? Komplementäre Beziehungsgestalt, also es ist so, ganz genau. Ne? Es gibt diese Dynamiken, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Und auch da kann man dran wachsen oder man erkennt, dass es gar nicht kompatibel ist. Vielleicht auch noch nie war, aber ich habe es mir nicht eingestanden, habe es nicht gesehen, wie auch immer. Ne? Übrigens für die Hörer, wenn jetzt der eine oder andere denkt, deshalb klappt's nicht oder wie auch immer, bitte nicht so schnelle Reaktionen machen im Sinne von jetzt trenne ich mich, das war jetzt genau das, was ich hören wollte. Ne? Ich würde immer sagen, gerade bei langfristigen Entscheidungen, selbst wenn man einen Podcast hört mit so einem Thema, ja, nicht sofort kurzfristig jetzt eine Entscheidung treffen, lieber dann sich begleiten lassen, also nochmal vielleicht mit jemandem besprechen, der davon Ahnung hat, ne? Oder der einem dann eine Rückmeldung geben kann. Man sollte nicht langfristige Entscheidungen kurzfristig treffen, ne, weil die häufig auch nochmal ein Spiegel sind. Und man darf nicht vergessen, das haben wir auch in den Beziehungsfolgen schon gesagt, man nimmt sich eh immer mit in die nächste Beziehung. Also wenn man das selber nicht gelöst hat, hat man nur, sagen wir mal, das Gleiche in grün, gelb, blau, lila und so weiter.
Ganz wichtig, ganz, genau. Ganz wichtig. Ja.
Genau. Ne?
Ja. Erst bei sich hin, immer bei sich sein, immer bei sich hingucken und dann... Genau, kann überhaupt erst die Beziehung angeschaut werden, ne?
Genau, und auch erst vielleicht auch eine Beziehung erst entstehen. Weil wenn ich die ganze Zeit immer nur funktioniert habe, überlebt habe, dann muss ich ja erstmal selber erst lebendig werden, bevor ich das erwarte von meinem Umfeld. Ne?
Ganz genau.
Gut, so, jetzt Lösung. Aber. Ja, Lösung, pass auf. Also wie kommt man aus einer Opferhaltung raus? Erstmal die Opferseite. Wie kommt man aus der Seite raus? Also erstmal muss man das anerkennen, dass man überhaupt Opfer war. Das passiert in der Gruppentherapie immer sehr schnell, in den ersten Modulen. Das ist hart. Also das zu spüren, zu fühlen. Es ist wie eine Befreiung auf eine Weise. Also man merkt, man kommt in den Kontakt. Ja, aber es ist natürlich auch anstrengend. Das sage ich aber auch immer wieder in den Gruppen. Ne? Also dass es dann geguckt wird, dass man da stufenweise Schritt für Schritt rankommt. An das Spüren, das Anerkennen. Ne? Aber es kommt gleich erst. Erstmal das Anerkennen hier oben. Anerkennen. Ah ja, war ich. Dann das Erkennen und Annehmen auch meiner Schädigung und den Ängsten und Schmerzen. Alles, was dazugehört. Dass das überhaupt anerkannt wird. Annehmen. Und dadurch, durch dieses Annehmen, Anerkennen, kommt automatisch das Fühlen, was ich gerade schon beschrieben habe. Dass das mehr gespürt wird. Das fühlt man körperlich vielleicht, dann auch emotional. Ne? Und es kommt dann, das ist der nächste Schritt und der ist wirklich gut, wenn der ist. Ja, also das ist dieses Mitgefühl für sich selbst. Überhaupt ein Gefühl für sich, das zu sagen, so ja. Ne? Und dann, dass man vielleicht in den Arm genommen wird. Dass man das überhaupt zulässt, dass man das überhaupt so, also das ist so der nächste Schritt beim Fühlen. Und dann ist auch Rache nicht mehr. Also das Verzicht auf Rache, das kommt automatisch damit. Dann ist das nicht mehr dann dran, weil ich bin im ganz anderen, ich gehe nicht mehr in so ein Täterding. Ich bin dann drin. Ich bin hier im Fühlen, im Spüren, im Annehmen. Konkreter Ausgleich, das ist das, was Hans Ruppert auch mal wieder gesagt hat. Das ist nicht immer möglich. Es wird kontrovers diskutiert, aber es geht um Wertschätzung, dass man nochmal versucht, diesen Ausgleich, dass man guckt, ist sowas möglich, ist auf jeden Fall, wenn das situativ denkbar ist und auch auszugleichen geht, wäre es auf jeden Fall eine wichtige Option, weil es hat auch was zu tun auf einer Täterseite mit einer Anerkennung. Das ist eine Anerkennung, eine Wertschätzung. Ne? Und dann gehen wir damit nämlich auch, das war alles schon zur Opferhaltung, ne? Jetzt gehen wir zur Täterhaltung. Weil das, was ich gerade euch beschrieben habe, hört sich so einfach easy an, ist es aber nicht, sage ich jetzt schon.
Ich würde noch mal gerne kurz ergänzen, ja, weil du bist ja sehr drin im Thema, ne? Nochmal so ein bisschen, genau, womit sich ja viele schwer tun, ist zum Beispiel jetzt sich sowas genauer anzuschauen, nochmal so ein Trauma, weil das ja wirklich einfach sehr schmerzhaft sein kann. Da würde ich aber gerne noch mal kurz ergänzen, dass es einfach auch ganz, ganz wichtig ist, ja. Und dass es selbst, wenn es erstmal hochkommt und natürlich sich in dem Moment auch nicht so schön anfühlt, aber es natürlich auch eine absolut befreiende Wirkung hat, ne? Ja, weil wie als hätte man dann den Splitter vorher rausgezogen, tut einmal ganz schlimm weh, aber dadurch ist auch danach im Grunde genommen so alles wieder gut.
Genau, ja, dass man, ne? Stein fällt vom
Herzen. Dann weiß. Stein fällt vom Herzen, dass man einfach nur weiß, das Trauma wäre sonst immer da und so löst man es auf.
Ja.
Und das und man wird ja auch dann begleitet, zum Beispiel von dir oder halt von dem entsprechenden Experten, ne, der dann im Grunde genommen das auch gut begleiten kann. Ja. Ne?
Nur eine Anmerkung dazu, es kann sein, dass wenn ich aus diesem Überlebensmodus in ein erstes Fühlen von Leben komme, kann das sein, dass sich das erstmal sehr leer anfühlt. Vielleicht auch wie, weißt du, so ein bisschen, ich nenne den Effekt immer gerne wie, als wenn die Hand eingeschlafen ist oder der Arm, ja. Dass man dann merkt immer, boah, wie ein Fremdkörper hier, ja, so, boah, voll tot oder so. Dann kribbelt das tut weh, das schmerzt vielleicht, ne. Und dann aber irgendwann auf einmal spüre ich den Arm wieder richtig und die Kraft und alles, was damit zugehört. Und dann merke ich ihn auch als was Eigenes von mir. Ne, das möchte ich damit einfach nochmal sagen. Also dieses, dass es eine Zeit braucht. Es kann sein, dass ich vielleicht erstmal so eine Leere fühle, vielleicht auch eine Hilflosigkeit, vielleicht sind dann Suizidgedanken, da haben wir ja schon eine Folge zu, Suizidgedanken ganz stark. Ne, und das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, nehmt die Suizidgedanken wahr, das ist gut, dass ihr die wahrnehmt und dann konstruktiv aber nutzen. Konstruktiv heißt, sich Hilfe holen. Lernen, damit umzugehen, nicht irgendwie das umsetzen. Suizidgedanken umsetzen ist immer destruktiv und nicht hilfreich. Und da würde ich auch immer wieder die Folge oder auch Fachleute empfehlen, ne? Wenn man jetzt die Folge nicht hören kann oder wie auch immer. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch zur Täterhaltung. Ja, der Bereich Täter, was können Täter machen?
Täter. Also wie können die sich helfen?
Ne? Wie können die Täter aus dieser Struktur, aus einer Täterhaltung auch, genau, wie können die sich helfen, wie kommen die da raus? Erstmal das Erkennen, dass sie auch selber Opfer waren. Das Opfer sein, fühlen, wo sie Opfer waren. Das fällt sehr schwer, glaube ich, die Betroffenen. Aber wenn man die an der richtigen Stelle bekommt, denen das spiegeln kann, dann geht das auch. Dann kriegen die da einen Kontakt zu, ne, dass sie das fühlen. Das muss ich nochmal sagen, nicht wissen, sondern fühlen. Ja. Und das Anerkennen auch dann der eigenen Tat und der Verantwortung, die damit dranhängt, das ist, meistens kommt das dann mit. Wenn nicht, dann muss man dann halt schauen, ne, wenn dann noch nicht so der Kontakt dazu da ist. Und damit geht's auch zum Anerkennen der eigenen Schuld, zu sagen, ja, und der persönlichen Schuld. Ich war das. Niemand anders, sondern ich war das. Also, dass man sich nochmal so klar macht und das fühlt. Und ich sag dir, Schwesterherz, das ist bei den betroffenen Fällen immer auch sofort, dass es spürt sofort das Gegenüber, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Das ist sofort dann klar und bei der betroffenen Person natürlich dann auch. Und damit auch das Zulassen der eigenen Ängste und der Scham, die kommen automatisch mit. Ne? Und dann bekommt man auch Mitgefühl für das Leid der Opfer. So. Das ist bei jedem anders, aber so, dass man aber das, jeder auf seine eigene Art, aber dass das dann auch möglich ist. Und es geht dann auch um Bemühen für einen Ausgleich, wenn vorhanden, also für den Schaden, ne? Dass man dann guckt, was kann man da machen. Ne? Und auch Verzicht auf Sühne über den Schadensausgleich hinaus. Also dass man sagt dann danach, ist aber auch dann gut. Also es braucht sicherlich diese entsprechende Wertschätzung, aber danach ist dann auch, ist das abgeschlossen. Sonst kommt man aus diesem Modus, dieser Abhängigkeit, diesen, ne, so nicht mehr raus. Das ist ja das, was auch kontrovers diskutiert wird hier mit dem Bereich Deutschland, ne, was so die Judenverfolgung, den Ausgleich, Schadensausgleich und so weiter betrifft und so weiter. Ne, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf die Details, aber ich will nur darauf hinaus, das sind so Dinge, die Frage halt so, ne, wie lange ist dann, bis dann irgendwann auch wirklich dann gut ist. Aber sonst ist man immer in so einer Abhängigkeit, so einem Thema immer drin. Ne? Und dann, wie sieht denn überhaupt ein Leben jenseits von Täter-Opfer-Dynamiken generell aus? Ja, das muss ich nochmal betonen. Im Grunde genommen, es ist eine neue Beziehung, die dann stattfindet. Das ist echt so. Es ist wirklich neu. Wenn das nicht möglich ist, wenn die Täter-Opfer-Dynamik aufrechterhalten bleibt, muss man diese Beziehungssysteme eventuell verlassen oder sich davon distanzieren. Das ist so. Man muss von Personen Abstand nehmen, wenn man merkt, das ist nicht möglich. Man kommt aus diesen Dynamiken nicht raus. Die werden aufrechterhalten, ne, weil ansonsten ist es wie mit dem Feuer. Man verbrennt sich immer wieder. Ne, man kann nicht zum Feuer sagen, hör mal, jetzt geh mal ein bisschen weg oder mach mal Platz. Das geht nicht. Ich muss für mich dann sorgen, wenn ich betroffen bin. Ne? So. Und also die Systeme müssen eventuell verlassen werden dann sonst. Ne? Aber das muss immer individuell gesehen werden. Das würde ich jetzt dem Hörer auch nicht fehlen, zu schnell zu entscheiden, aber das kann man gut spüren, fühlen und dann muss man dann halt dann sehen. Dann halt lernen, was ist überhaupt ein gesunder Selbstbezug, eine gesunde Autonomie, wie nehme ich mich selber wahr, wie kann ich mich auch gesund abgrenzen, das fühlt man dann auch mit der Zeit, zu merken, jetzt muss ich mich hier rausnehmen, das wird mir jetzt hier zu viel oder so. Es hat nichts mit Vermeiden zu tun, es geht um wirklich ein bewusstes Sorgen für sich, wenn das zu viel wird. Ne, vermeiden ist was anderes. Ja, also das ist wirklich ein Unterschied, möchte mal betonen. Vermeiden ist einfach nur dieses sich der Anstrengung der Konfrontation nicht stellen. Ja, für sich sorgen ist, wenn ich dafür sorge, dass ich keinen Schaden nehme, wenn ich nicht wieder verletzt werde, wenn sich nicht wieder was wiederholt, ne, dann gebe ich mir nämlich auch eine Selbstachtung und ich gehe automatisch in die Konfliktfähigkeit, also mit der Auseinandersetzung dann ein, für mich zu sorgen, zu sagen, nee, sorry, ist nicht mein Thema, dann gehe ich dann da raus. Ich sorge für mich. Ne. Das ist wirklich schwierig, so auseinanderzuhalten, weil es könnten Täter auch von sich sagen, ne, nee, nichts mehr zu tun, so, ja. Deswegen, es ist sehr, sehr ein komplexes Thema, was schnell so für sich so, wo man sich verstricken kann, wenn man sich das nicht so klar hat für sich, ne. Und dann halt Beziehungen, die haben ja einen Nutzen, das ist ja auch die Idee. Also, dass man sich auf den anderen einlässt und dann aber auch guckt, wo bleibe ich, ne, so wie ich nenne das immer wie so, man geht nebeneinander durchs Leben in eine gleiche Richtung. Man geht jetzt nicht, man verklumpt nicht miteinander oder der eine ist dann der andere oder so ähnlich, ne, sondern individuell, jeder ist ein Individuum und ich gehe dann gemeinsam mit dem anderen durchs Leben und ich lerne auch dann damit herauszufinden, was ist überhaupt eine gesunde Angst, Wut und Liebe? Was ist überhaupt Liebe? Und was ist das Wut? Was ist Angst? Also wie gesund, nicht was so aus so einer wie sag mal Rache oder so aus einem anderen Thema heraus oder so einer Benachteiligung, sondern wirklich das gibt es. Es gibt gesunde Angst, Wut und Liebe. Es gibt es, ja. Na, was es dann ist. Und letztendlich, das ist auch, finde ich, ein ganz guter Punkt, auch als Schlusswort von dem, was ich inhaltlich jetzt weitergeben will, ne, dass man halt Win-Win statt Win-Lose-Situation schafft. Also dass es so ist und nicht so oder so. Ja, das ist mal ganz, das sage ich immer wieder in Therapien und so, das Gefühl so zu haben. Ne? Nicht nur das Gefühl zu haben, sondern dass es das auch so ist. So gleichberechtigt auf einer Augenhöhe. Ne? Wenn man mit Kindern spricht, dass man sich hinkniet. Also nicht kniet so verbeugt, sondern auf die Augenhöhe geht und nicht so von oben nach unten, so von oben herab so redet. Ja, als Beispiel oder so. Ja, das wäre so das, was ich theoretisch erstmal rein nur zu Täter-Opfer-Dynamiken sagen kann, die sich wie ein roter Faden natürlich durch Trauma und Trauma-Aufrechterhaltung und dem Leiden damit immer wieder durchzieht und letztendlich auch in Beziehungen, in Kommunikation, in Partnerschaften sich zeigen kann oder auch generell in Beziehungen. Ja, und jeder merkt es anders auf seine Art. Also ich merke das immer, bei mir wird immer schlecht, wenn ich was in so Missbrauch, in Täter-Opfer-Dynamiken, wenn die aktiv werden, dann wird mir immer übel. Interessanterweise ein guter Seismograf bei mir. Kriege ich das immer ganz gut mit.
Ja, ich finde aber auch, dass man das auch ganz gut, finde ich, so herausfinden kann, beim Thema Verantwortung, was du ganz gut auch schon mal erläutert hast. Also, ne, also ich versuche so ein bisschen die subtileren Phänomene auch nochmal so ein bisschen hier runter zu oder nochmal an die Hand zu geben, als auch eine große Bedürftigkeit.
Ja, ja, klar. Ne?
Also ich glaube, das sind auch so meistens so Anzeichen, ne? So ja, wenn jemand wirklich die Verantwortung überhaupt nicht also für sich annehmen kann. Oder wie gesagt, so eine unheimliche Bedürftigkeit auch hat. Ja. Ne? Oder ja, also genauso bestimmte, wirklich absolute Merkmale, wo man merkt, die sind so ein bisschen ungesund, die sind so ein bisschen drüber.
Stimmt. Ne?
Dass man die halt auch nochmal für sich hinterfragt. Und die haben halt immer einen Ursprung. Also man muss sich da auch, glaube ich, das auch ganz wichtig für nicht fertig machen und auch nicht für irgendwie dann das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin jetzt Täter oder oh mein Gott, ich bin jetzt immer die ganze Zeit Opfer gewesen. Es hat ja einen Ursprung, es hat ja einen Grund, warum das so ist und dass man sich da einfach auch klar macht, es gibt Möglichkeiten, Wege da rauszufinden. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, und das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch unseren Podcast, ist, sich das bewusst zu machen.
Ja,
und
natürlich.
Wenn man das halt nicht bewusst hat, dann geht man im Grunde genommen ja immer einfach mit diesen automatischen Verhaltensweisen und mit diesen automatischen Themen, also die dann immer wieder kommen, halt durchs Leben, ne?
Bin ich voll bei dir. Oder allein, wenn man schon so Sätze sagt, so nach dem, oh, was bin ich ein Idiot oder warum habe ich das Ding jetzt so gemacht oder so. Das ist schon ein Zeichen, da bin ich schon, wenn man so will, sag mal, schon in so eine Täterhaltung, wenn man so will, oder Täterstruktur mir selbst gegenüber. Ne, um jetzt einfach nur mit den Worten so zu arbeiten. Das geht ganz, ganz schnell, ne, wie ich dann mit mir selber auch so umgehen kann. Ne? So, oh, aber,
das ist ein ganz wichtiges Thema, Kurt, auch nochmal so der Selbstumgang. Ja, natürlich. Wir auch noch nicht so, sind wir auch noch nie so richtig drauf eingegangen, aber im Grunde genommen wirklich, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu mir selbst? Ne?
Genau. Und da wollen wir einen, will ich ja einen wichtigen Standpunkt auch noch schaffen mit dem, für die, die die Folge noch nicht gehört haben, würde ich das sehr ans Herz legen mit der Daseinsberechtigung. Ne, da kommen wir noch zu. Ne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil das ebnet überhaupt wie so eine, weißt du, so den Boden, worauf ich dann irgendwann mein Leben aufbaue. Ne, das ist der Boden, ist wirklich das Fundament, das ist die Daseinsberechtigung. Da gehen wir auch noch drauf ein. Ja, wir haben noch genug Stoff.
Das auf jeden
Fall. Aber nicht für die Folge Täter-Opfer-Dynamik. Es sei denn,
du aber die Daseinsberechtigung, das kann man ruhig schon sagen, ist ja auch die nächste Alleine-Folge von uns.
Ne? Ja, ist das so? Von der, ja gut, genau. Wenn es von der Reihenfolge, ja. Super. Ja, perfekt. Ja, dann genau, kommt die beim nächsten Mal. Ho, ho, ho.
Genau, also die nächste Alleine-Folge, wir kündigen das ja eh mal über die sozialen Netzwerke an, genau. Deswegen, also werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen und genau, also wir versuchen das nämlich jetzt auch gerade so ein bisschen aufeinander aufzubauen.
Stimmt.
Die letzte war ja Suizidalität, wo so ein bisschen im Grunde genommen hattest du ja auch gesagt, das macht eigentlich Sinn, ne? Gerade du musst das
Ja, genau.
Aus der Psychotherapie.
Ja, ich meine, das, was wir, diese drei Bereiche, ne, Suizidalität, Täter-Opfer-Dynamiken, Daseinsberechtigung, das sind so die Basics auch in meiner Gruppentherapie zum Beispiel, ne? Aber auch generell so auch für den Hörer ganz, ganz wichtig, um Grundmechanismen zu verstehen, auch wie Wirkung von Psyche, ne, wie das so aufeinander aufbaut. Dafür sind das echt so Grundlagen, ja. Richtig.
Aber jetzt gerade auch aus deinem Bereich heraus gesehen wahrscheinlich.
Ja, natürlich, Kurt, auf jeden
Trauma,
Fall. Ja, definitiv. Das hat alles mit Trauma zu tun oder wie Trauma, sag mal, wie auf einer feinstofflichen Ebene, wie das so verteilt. Da braucht man nicht unbedingt immer die Diagnose eines Arztes für oder so, ne, sondern wie das feinstofflich schon wirkt. Also wie schnell das gehen kann, wie schnell ich mich bedroht fühle auch in meiner Existenz. Genau, dafür sind diese drei Module sehr wichtig, ja klar. Weil Suizidalität ist auch eine Form von, da bin ich Täter an mir, ne?
Richtig, stimmt, genau. Kurt, ganz kurze Frage noch zum Schluss und dann würde ich sagen, Bitte. Lass uns echt beenden.
Ja, natürlich,
zumindest die Folge. Was ist, wenn, genau, du bist gerade so ein bisschen auch, wir sind ja auch sehr systemisch gerade unterwegs gewesen, Das heißt, man muss immer gucken, wie das im System funktioniert und wie man sich da befreien kann und was ist denn jetzt, wenn ich Täter bin oder Opfer bin und der Gegenpart, ne, existiert nicht mehr? Ne, also ich kann es quasi mit der Person vielleicht nicht mehr auflösen.
Ja, kann ich direkt schon mal sagen. Also das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ich brauche nicht das Gegenüber, also die andere Person, um an meine Dinge weiterzuarbeiten oder um mich aus einer Rolle zu befreien. Dazu brauche ich das Gegenüber nicht. Ich brauche das Gegenüber nur insofern für das Bearbeiten, wenn ich noch in diesem Umfeld lebe. Und sei es zwar, indem die Person physisch existent ist, oder, jetzt kommt's, ich die Person physisch existent halte. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, mein Mann ist verstorben, ja, oder meine Frau ist verstorben, ja, da, jetzt gibt's nie wieder einen anderen. Dann ist der die ganze Zeit immer noch bei mir. Gefühlt.
Ach so, okay.
Ja, also jetzt so ein plakatives Beispiel. Also ich kann mich so entscheiden, das ist schon in Ordnung, aber dann bleibe ich ja in einer Exklusivität mit einer Person, die aber nicht mehr da ist. Ich bleibe es eh, auf einer Identitätsebene bleibt die Exklusivität ja auch bestehen, weil es ja einfach meine Erfahrung auch ist mit dieser Person. Aber das Leben geht ja weiter.
Ja.
Aber ich glaube, das wird jetzt ja zu weit spannend. Führen. Da können wir gerne mal separat, also, ne, aber genau. Aber ich brauche, um deine Frage kurz zu beantworten, nicht die andere Person, auf gar keinen Fall, auch nicht, wenn sie lebt, wenn sie Täter ist und so, geht es um mich. Ich muss gucken, dass ich meine Rolle verändere und das ist wie mit dem Feuer. Ich kann nicht das Feuer verändern, aber ich kann mich verändern.
Sehr gut. Ja, cool. Brüderchen, war echt super spannendes Thema. Jetzt nochmal hier, ja wirklich auch an die Hörer nochmal. Ihr habt ja gemerkt, wir haben alles im Grunde nur ankratzen können. Ja, also
Überblick.
Da sind
Überblick.
Genau, Überblick geben können. Wir können an so vielen Stellen noch anhaken oder ansetzen. Wenn ihr euch das wünscht, wenn ihr irgendwozu noch spezielle Fragen habt oder mehr in die Tiefe gehen wollt oder euch das halt wünscht oder vielleicht selber eigene Erfahrungen damit gemacht habt, und da ein gutes Thema zu beisteuern könnt, wollt, wie auch immer. Ihr könnt ja auch anonym bei uns in Erscheinung treten. Das ist auch gar kein Problem, auf jeden Fall. Gerne her mit allem, was euch so in den Sinn kommt und weiterhilft und interessant ist.
Genau.
Und Ja, Cordy, ansonsten, ich danke dir echt total für diesen guten Überblick.
Gerne. Gern geschehen.
Und Einblick in die Arbeit von dir, genau.
Ja, ist ja mein Herzensarbeit, ja.
Ja, cool. Dann euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Passt auf euch auf und Brüderchen, du vor allem auch auf dich, ne?
Ja, dito, ne? Einen schönen guten Abend.
Bis dann.
Tschö. Ja, tschöle. Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.